Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
Herzlich willkommen zum vollbestuhlten Podcast Die Kack- und Sachgeschichten. Ja, also Stühle als Sitzgelegenheiten natürlich.
Ich kann auch aus meiner Kacke einen Stuhl basteln.
Leute, ich rede hier von Sitzgelegenheiten.
Ja, ich
wir
auch.
Sind drei Personen und wir haben 3 Sitzgelegenheiten. Also sind wir voll bestuhlt.
Hast du die South Park-Folge mit Bono gesehen?
Ich sitze auf Bürostuhl. Roter Bürostuhl.
XXX-Lutz, die mit dem roten Stuhl.
Mein Name ist Fred und ich sitze hier gemeinsam am Tisch mit dem Herrn Tobi.
Hallo.
Und mit dem Richard.
Guten Tag.
Wir waren vor ein paar Tagen in Köln beim 1Live Podcast Festival. Dazu sagen wir aber jetzt nichts. Es war phänomenal, Leute. Viele Grüße an alle, die da waren. Wir machen erst hinterher eine große Tourbesprechung.
Boah,
an,
gefickt.
An alle, die uns gerne noch live sehen möchten im Rest der Republik. Jetzt ist heiße Phase. Ihr habt noch eine Woche Zeit, um euch Tickets für die anderen Tourtermine zu holen. Geht mal auf unsere Website kackundsach.de.
Genau. Und alle Tickets, die nicht gekauft werden, werden von uns gegessen.
Und weil
nein, dann haben die Leute nur Bock, dass wir die Scheiße machen und filmen.
Okay. Und weil wir...
Verspricht dich schon wieder, was du nicht halten kannst.
Die werden euch auf die Haut getackert? Und weil, kannst du mir mal den Flaschenöffner bitte geben?
Die werden jedem einzelnen Hörer, der kein Ticket hat, auf die Haut getackert.
Ja, wir finden euch. Genau.
Und weil wir gerade...
Okay.
Sorry.
Das hätte jetzt noch dauern können, bis wir hier fertig sind. Mach einfach mal weiter.
Und weil wir gerade tatsächlich... Weil wir erstens... ein bisschen im Tourstress sind und gerade die letzten 2 Wochen nicht viel Zeit hatten, um uns in irgendein Nerdversum wieder reinzuwieseln, wie wir das sonst machen. Und aber auch, weil wir das Format jetzt schon seit knapp über einem Jahr nicht mehr gemacht haben, heute eine Folge unseres tollen Formates Shitmenge. Wir widmen uns heute nur den Hörermails, die es im vergangenen Jahr und jetzt im neuen Jahr aufgrund der Länge oder aus anderen Gründen nicht in die Show geschafft haben. Wir haben heute mega viele, mega gute, mega interessante Hörermails.
Geil! Cool. Ich freue mich da ehrlich gesagt drauf. Wir haben schon ein paar Mal gesagt, ey, lass mal wieder Shitmenge machen.
Ja,
ja, aber das Ding kommt ins Kino. Verdammt! Lass mal eine Shitmenge machen. Nein, lass mal Forrest Gump machen. Verdammt!
Ja, so ein neuer, so Jahresanfang damit zu starten, finde ich auch gar nicht mal so schlecht, weil, seien wir mal ehrlich, wir sind gerade mehr mit unserer eigenen Lore beschäftigt.
Ja.
Als
eigene Lore.
Ja,
klingt mit unserem eigenen Universum.
Wer hätte gedacht, dass ich mit meinem Uni-Abschluss sowas aber sage?
Ihr könnt uns, wenn ihr möchtet, uns jederzeit anschreiben. Kontaktformular kackundsach.de. Schreibt uns da eure Kritik, euer Feedback, eure Fragen, eure Ideen. Alle Sachen, die wir hier heute vorlesen, die stammen vom Kontaktformular von der Website kackundsach.de. Ich persönlich... der da die Hörermails immer bekommt von der E-Mail-Adresse, muss mich tatsächlich bei den Hörern ein bisschen entschuldigen. Ich bin die letzten 2 Monate tatsächlich nicht so viel dazu gekommen, Mails zu beantworten. Und wir können die auch nicht alle beantworten, weil wir so viel geiles Zeug kriegen. Aber schreibt uns weiterhin, gebt uns euren Input, Leute. Heute haben wir jetzt nur Zeit für euch.
Geil. Heute lesen wir richtig.
Heute wird richtig gelesen, Alter. Ja. Gut, Leute, seid ihr bereit?
Sitzt, passt, wackelt und hat Luft.
Ja. Jo. Eier sind drin.
Yep.
Unsere erste Zuschrift heute in der Shitmenge.
Kleiner Insider.
Erste Zuschrift in der Shitmenge heute, der Thomas.
Erste Zuschrift!
Thomas hat eine eigene kleine, sehr persönliche Fantheorie. Er vergleicht Herr der Ringe mit der Geburt seines Kindes.
Das ist aber sehr persönlich.
Pass auf. Er schreibt: Moin Männers. Erst einmal bin ich ein Riesenfan und unterstütze euch bei Patreon. Mega. Kurz vorweg, wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. Die hören wir ja nicht. So, jetzt zur Sache. Ich habe euren Podcast jetzt zum 3. Mal durch, da ich keinen anderen finde. Genug Geschleime, jetzt mal Butter bei die Fische. Bei eurer Herr-der-Ringe-Folge, als Tobi so auf Sam abgegangen ist, habe ich Parallelen zu der Geburt meiner Tochter gesehen.
Frodo. Schicksalsberg?
Frodo. Achtung, Konzentration, Leute.
Ja, ja.
Frodo soll ja den Ring tragen und es führt kein Weg dran vorbei. Der arme Kerl muss sich ja durchquälen. Ihm bleibt halt nichts anderes übrig. Sam aber aus reiner Liebe und Zuneigung ist die ganze Zeit bei Frodo geblieben und hat ihn sogar, als er nicht mehr konnte, getragen. Das gleiche passiert auch bei einer Geburt. Die Frau muss dadurch und quält sich, wenn's beschissen läuft, mehrere Tage durch die Wehen. Ihr bleibt nichts anderes übrig wie Frodo. Der Mann allerdings muss das nicht machen. Er bleibt aus Liebe an ihrer Seite und unterstützt sie sogar oder trägt sie auch die letzten Meter zum Entbindungssaal. Was ich auch gemacht habe. Also komme ich zu dem Entschluss, dass die Geschichte um den Ring und die Hobbits eigentlich die Geschichte der Geburt seines Kindes war und er die Ereignisse halt so übertragen hat, also der Tolkien. Denn die Frauen nach der Geburt sind auch erstmal richtig fertig und Sam hatte ein Happy End mit einer Familie. So viel zu meiner Theorie. Also ich wünsche euch alles Gute fürs neue Jahr. Macht weiter so hochqualitativen Content und gerne auch weiterhin mit eurer Logorö. Es macht Spaß, euch zuzuhören. Viele Grüße aus Hamburg.
Ich finde das gar nicht schlecht. Das ist so, das wäre so, in der Schule wäre das der Fall, wo du dann entweder einen coolen oder wo du einen coolen Deutschlehrer brauchst, der sagt, ja, deine Analyse ist zwar mit Sicherheit nicht das, was der damit meinte, aber die finde ich echt stimmig, weil gut belegt, also trotzdem eine gute Note. Also ich finde das super, ich finde die Analogie klasse, muss ich sagen.
Mhm. Ja.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Tolkien das damit macht, obwohl,
Richard, du bist nicht so begeistert, was hast du denn auszusetzen?
Also jetzt an seiner, ich hab nichts an seiner persönlichen Geschichte dahingehend jetzt auszusetzen. Ich finde die Theorie süß.
Ich finde die nicht schlecht.
Das ist eine schöne Fantheorie.
Ja, finde ich halt auch. Es sind halt so viele Sachen dann in der Fantheorie alleine so, was ist der Ring in der ganzen Geschichte?
Das kann ich dir sagen,
wird ins Feuer geworfen.
Nee, super geil. Nein, die Bürde der Geburt. Darum geht's ja. Also die Bürde des Schwangerseins, was am Ende ja, dann...
Es gibt das Auge Saurons, so als Art Muttermund vielleicht.
Ja, das, ich wollte...
Ja, aber da bist du zu sehr
aber das ist ja, das Symbolik, ist ja halt doch noch, ne? halt auch noch irgendwie so... Das kannst du mit so vielen anderen Sachen vergleichen. Damit kannst du auch Moses mit seinen Steintafeln damit vergleichen. Oder du kannst den Film Interstellar damit genauso vergleichen. Oder du kannst du kannst tausend andere Sachen damit noch vergleichen. Ja, es passt, aber er will auch, dass es passt.
Ja, aber er belegt, dass es passt. Ich finde das schön, muss ich sagen.
Er
begründet die ganze Nummer ja. Okay. Bei der Geburt kamen wahrscheinlich keine riesigen Adler vor, sehe ich ein.
Ja.
Obwohl, das sind vielleicht die Hebammen, die dann das Kind weggetragen haben.
Ja.
Oder die Schwesternpfleger, wie auch immer. Nee, aber.
Ja, aber also Sam und Frodo gehen ja nicht los, um danach gemeinsam wieder im Auenland was zu haben. Sam hat das ja dann alleine. Das heißt, würde ja dem voraussetzen, dass er als Mann, der die Frau dann reingetragen hat, eigentlich danach sich was anderes sucht in der Heimat wieder.
Nee, die Frau, Frodo haut ab. Er bleibt. Sam bleibt.
Er sucht Frodo sich was in der Heimat und die Frau
haut ab.
Ja, das wäre wahrscheinlich eher die Geschichte von, es wird bis ins Krankenhaus getragen und die verlieren das Kind.
Genau, aber das kann ja immer noch sein. Also das in dem Fall, also er spricht ja jetzt nicht über das, was nach der Geburt passiert, sondern einfach nur, dass der Weg Sam und Frodo gehen los, zu Beginn der Schwangerschaft. Man geht einen gemeinsamen Weg, der immer härter, immer beschissener wird und am Ende zieht man es entweder durch oder nicht.
So, okay.
Was danach kommt, steht ja in der Theorie gar nicht drin.
Okay, erstmal gehen sie nicht freiwillig gemeinsam los, nämlich Sam wird Frodo aufgedrückt.
Ist im Zweifel bei einer Schwangerschaft auch so.
Zweitens kriegt Frodo den Ring vererbt. Dann müssten wir davon ausgehen, dass sie fremdgevögelt hat und ein anderes Kind bekommt von jemand anderem, deswegen losgeht. Das ist eigentlich der Weg in die Abtreibungsklinik, Mann.
Oh, Scheiße, jetzt reicht's, Mann. Ja, ey, also ich finde Thomas' kleine Fantheorie toll und süß und ich finde, die muss man.
Ich finde die auch toll und süß, aber.
Ich finde, die muss man jetzt auch nicht tot analysieren. Ich hab nur einen Punkt.
Die Nazgul?
Nee, lieber Thomas. Lieber Thomas.
Helms Klamm.
Lieber Thomas, soweit wir wissen, haben Sam und Frodo nicht gefickt.
Ach ja, beweis mir das.
Soweit wir wissen.
Merry und Pippin sind nicht ihre Kinder?
Ui.
Ja, so viel schwuler Sex und keine Kinder.
Wie war es bei Chung und Hemp?
Ja. Nee, aber also, es gibt in dem ganzen Buch und in dem ganzen Film nicht einen Moment, wo gesagt wird, dass sie nicht gefickt haben.
Das stimmt.
Wir können
aber auch nicht gesagt, dass sie gefickt haben.
Nö, aber so wie die sich verhalten, komm schon.
Nach allem, was wir gesehen und wissen.
Ach so, dann ist also unsere Beziehung hier im Prinzip auch so para-homosexuell dann, ja?
Du hast noch nie gesagt, ich kann es nicht für dich tragen, aber ich kann dich tragen. Weil du mich gar nicht tragen kannst.
Natürlich kann ich dich tragen.
Ach ja, komm her.
Tobi, ich hab dich schon ein paar Mal besoffen getragen.
Nach allem, was wir wissen und sehen, bei Herr der Ringe können wir nicht hundertprozentig ausschließen, dass Sam und Frodo eine sexuelle Beziehung haben.
Oder, dass sie vielleicht
gar
beide
nicht so unrealistisch.
Oder sie anatomisch so amorph sind, dass eigentlich ihre Füße Vagine unten haben oder sowas.
Was? Ja, das geht zu weit. Aber das.
Ja, das geht zu weit.
Aber sie sind raus.
Aber der Ring, der ins Feuer geworfen wird, ist die Geburt eines Kindes.
Nein, da sind wir doch schon gar nicht mehr. Wir sind jetzt bei der Homosexualität von
ruhig
Frodo und
Blut,
Sam.
Leute, ruhig
dann
Blut.
Dann ist Sauron aber nach der Logik ist Sauron auch der schwule Vater, der sein Kind alleine aufzieht im Feuer des Schicksalsberges zwischen Rauch und Flammen.
Ja. Finde ich auch nicht schlecht.
Hat doch was.
Ja, danke. Also ich naja, bis darauf hin, dass er halt die Ausgeburt des Bösen ist, aber
na gut, die Schwiegermutter.
Wir kommen
das Kind dann alleine aufzieht.
Wir kommen zu einem Thema, das schon etwas zurückliegt bei uns im Podcast, Jurassic Park. Wisst ihr noch, unsere Jurassic-Fahrt-Folge? Mhm. Mega geil. Dinosaurier, prähistorische Zeiten, Viecher. Und da haben wir gesprochen über zum Beispiel die Nummer mit dem Asteroiden, das Aussterben der Dinosaurier. Das die wissenschaftliche Gemeinde zu einem sehr großen Teil davon ausgeht, dass der Asteroid wahrscheinlich ein wichtiger Faktor beim Aussterben der Dinosaurier war. Aber wir können es bisher halt noch nicht beweisen. Wir können es nicht hundertprozentig sagen, ob es wirklich der Asteroid war oder ob der Asteroid vielleicht nur ein Nebendarsteller war. Und da hab ich mich zu einer Falschaussage, einer kleinen Falschschätzung, ich habe ja auch in der Folge gesagt, bitte nagelt mich nicht auf die Zahl fest, gesagt, dass es in der Geschichte der Erde schon rund 10-mal große Massensterben gab. Dominik berichtigt das. Er meint, Freyudin sprach von 10 Massenaussterben auf der Erde, worunter er dann wohl auch das Ende von Oma Fridas Katze zählte. Bisher gab es in der Masse, soweit anhand von Fossilien, respektive deren Fehlen, abschätz- und zählbar, deren 5. Okay, also ich habe mich nur um den Faktor 2 verschätzt. Es gab 5 große Massensterben in der Geschichte der Erdzeitalter. Und er schreibt hier einen fiesen, aber interessanten letzten Satz. Der ist jetzt auch nichts Neues, aber finde ich mega interessant. Am 6. arbeiten wir intensiv. Anthropozän, man kann stolz drauf sein. Allein bei der Wirbeltierpopulation Schwund um bis zu 60%.
Wow. Ich hab letztens einen schönen Artikel, ich weiß nicht, ob ich das in der, letztens ist auch schon ein bisschen was her, ob ich das in der Folge erzählt habe oder ob ich das überhaupt schon mal in der Folge erzählt habe. Ich glaube ja. Jedenfalls finde ich diese Geschichte super interessant, dass wenn man so evolutionsbiologisch an die Sache rangeht, dass das Säugetier alles andere als ein gutes Konstrukt ist innerhalb der Evolution, weil wir viel zu viele Voraussetzungen brauchen, um leben zu können. Und zwar egal welches Säugetier. Das Säugetier an sich ist viel zu kompliziert, um wirklich lange Zeit überleben
aber
zu können.
Aber es hat sich durchgesetzt. Vor allen
Dingen, nur weil wir parasitär leben. Weil wir uns an einen Ort ziehen, vermehren, bis natürliche Ressourcen erschöpft sind.
Wir Menschen.
Ja, aber auch, Säugetiere auch.
Wir
Menschen sind da halt nur schneller drin. Ja.
Säugetiere im Allgemeinen haben keinen parasitären Lebensstil. So kannst du das nicht sagen. Der Mensch schon, darauf lasse ich mich ein.
Gut. Also, dass aber du Mensch willst aber zugeben, dass wir auch Säugetiere sind.
Ja, sind wir natürlich.
Nach allem, was wir wissen, ja.
Also pass auf, was ich aber so spannend finde, ist halt eben, weißt du, wenn du dir jetzt zum Beispiel so ein, oder wenn ich mir das bei mir zu Hause angucke, ja, bei uns zu Hause leben 3 Arten von Tieren. Das sind Säugetiere, das sind Ramona und ich. Dann haben wir unsere Echsen und halt Insekten für die Echsen. Das heißt, ne, so 3 ziemlich unterschiedliche Klassifizierungen von Tieren.
Und wenn wir das jetzt ganz genau nehmen, was ist mit den Milben, den Fliegen und den Mücken?
Ja, das sind ja auch Insekten- oder Spinnentiere. So, ja. Lass mal die mal außen vor. Was ich sehe, ist halt, wenn du zum Beispiel so Mehlwürmer oder Heuschrecken, ey, fuck, die brauchen gar nichts, um überleben zu können. Ja. Mehlwürmer, die habe ich teilweise, weil ich die vergesse oder so, und ich weiß, das ist jetzt fies, aber es kommt tatsächlich ab und zu mal vor, über Wochen ungenässt und ungefüttert in so einer kleinen Plastikschale, weil ich ein paar drin vergessen habe, so, ne? Das interessiert die nicht, die leben immer noch. Nimm du dir mal 2-3 Wochen nichts zu trinken, nichts zu essen und kein Sonnenlicht. So, das bist du tot. Die Echsen genauso. also die von Verwahrlosen jetzt nicht, ne? Aber die brauchen nichts.
Ja, aber die werden es.
Brauchen einfach nichts.
Ja, aber die werden es vermutlich auch niemals schaffen, so ein Gehirn wie wir auszubilden und Space Shuttle zu bauen. Ja,
aber das ist der Evolution egal.
Das stimmt.
Ja. Also darauf will ich ja hinaus. Jetzt nicht, dass wir geil, ich kann Candy Crush auf 8 verschiedenen Konsolen zocken, sondern halt, ich rede ja über evolutionäre Gewinner.
Ja.
Und das Säugetier ist dafür, und da, von der Maus bis zum Mensch, völlig egal, oder ein Wal, ist viel zu kompliziert.
Naja,
du brauchst viel zu viele Komponenten, um das am Leben zu halten.
Evolutionäre Gewinner sind halt im Allgemeinen Insekten.
Genau.
Und
Echsen
offensichtlich.
Amöben.
Habe ich auch erst vor ein paar Tagen wieder mal so einen öffentlich-rechtlichen Science-Podcast darüber gehört. Mann, den Satz habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Hier im Podcast, den habe ich früher oft gesagt. Riesengroßes Insektensterben. Uns verrecken gerade in brutalem Maße die Insekten auf diesem Planeten weg in den letzten Jahren und Jahrzehnten. In krassem Maß. Es stirbt irgendwie fast jeden Tag eine, also so schätzt man, stirbt fast jeden Tag irgendeine Insektenspezies aus. Davon gibt es halt auch Millionen.
Ja.
So, es gibt Millionen verschiedener Insektenspezies. Man schätzt, dass wir nicht mal die Hälfte aller Insektenspezies, die existieren, überhaupt
gesehen
haben? Benannt haben. Also, wie sagt man, katalogisiert haben.
Kategorisiert.
Sowohl das auch, ja. Also man schätzt, dass wir nur rund die Hälfte, können wir nur schätzen, der Insekten überhaupt bei uns im Lexikon drinstehen haben.
Hat man sich auch nur um den Faktor 2 verschätzt? Beste Ausrede bei jedem One-Night-Stand.
Ja, das sind halt so fucking viele. Und die verrecken, Achtung, wie die Fliegen halt. Wegen dem Anthropozän, dem Menschen. Übrigens, das hat mich jetzt gerade interessiert, jetzt habe ich mal nachgeguckt. Parasitismus, also ob wir eine parasitäre Lebensform sind, der Mensch, haben wir jetzt gerade Zyniker, wie wir sind, mal gesagt. Parasitismus, auch Schmarotzertum im engeren Sinne, bezeichnet den Ressourcenerwerb eines Lebewesens mittels eines in der Regel erheblich größeren Organismus einer anderen Art. Also der Mensch ist kein Parasit laut Lexikon, aber
weil wir kein Organismus
eher so eine Art,
anderer Art sind.
Eher so eine Art Prädator, ne?
Ja.
Naja gut, aber man kann, wenn man jetzt weg von der biologischen Definition hin zu einer, ich nenne es mal philosophischen Definition geht, kann man schon von parasitärem Verhalten sprechen.
Wenn du so die gesamte Fauna der Erde als einen, das ist schon fast esoterisch, aber als einen großen Organismus ansehen möchtest. Ja,
oder den ganzen Planeten halt, ne?
Ja.
Also weil wir saugen ja den kompletten Planeten aus, das ist ja nicht nur...
Ja.
Also einfach alles.
Naja, seine Umwelt ausbeuten, das tut ja eigentlich jedes Lebewesen. Jedes Lebewesen möchte seine Umwelt ausbeuten, um Ressourcen und so weiter, Energie daraus zu ziehen. Das tun sie ja alle. Nur wir Menschen tun es halt auf sagenhaft blöde Art und Weise, weil wir eigentlich von unserem Intellekt her in der Lage sind, zu verstehen, dass wir da mal die reverse Dinge anders machen sollten.
Ja. Wie war das irgendwie letztes 2019 auch schon? Im Juni oder Juli lebte die Welt schon auf Pump?
Ja.
Das ist krass. Mit allen Ressourcen, die natürlich nachwachsen, und dann lebst du auf Pump. Dann klaust du der Erde einfach Shit. So,
wie heißt denn dieser Tag, der World Irgendwas Day?
Ja.
Na gut, kommen wir zu unserem lieben Hörer, dem Chris. Kommen wir jetzt tatsächlich von Paläontologie zu, Anthropologie oder Archäologie. Pass auf, Chris schreibt was zur Coneheads-Folge. Er möchte dazu noch was hinzufügen. Achtung, Klugschiss in 3, 2, 1. Es hat mich sehr erstaunt, dass ihr im Kontext zu den Coneheads nicht die indigenen Völker Süd- und Mittelamerikas erwähnt habt. Diese Völker, Nazcas, Azteken und Mayas, haben die noch weichen Schädelknochen ihrer Babys mit Tüchern fest umbunden und so durch kontinuierlichen Druck während dem Wachstum die Kopfform so verändert, bis sie langgezogen war.
Mhm.
Man hat Schädel bei Ausgrabungen gefunden, die so aussahen. Und die Form ähnelt dem typischen Grey Alien. Zufall? Man weiß es nicht. Sie sind nicht ganz so spitz wie die von den Coneheads, aber dennoch faszinierend. In Klammer, hebt eine Augenbraue dabei.
Okay.
Ja, stimmt, jetzt wurde vorliest, das
habe ich auch schon von gehört. Vor, ja.
Das, nee,
habe ich auch schon
mal Fotos von Google. Für mich gerade neu. Aber interessant, Alter.
Wir haben im Premium.
Das
ist ja krass,
das heißt, die haben im Prinzip die Fontanelle und das alles so weiter bearbeitet, bis der Schädel nach hinten raus so ein bisschen verformt war. Das ist
genau,
heftig,
genau,
ey.
Das Foto habe ich schon mal gesehen, hier.
Ach, krass, was?
Längel,
das ist ja der Hammer, ey. Die sehen ja aus wie so eine Papaya.
Es ärgert mich tatsächlich jetzt gerade auch, dass wir, vielen Dank Chris für die Zuschrift, es ärgert mich ein bisschen, Nee, es ärgert mich überhaupt nicht. Ich finde es geil, dass wir das jetzt aufdecken. Wir haben in unserem Premium-Kanal, den alle bei Patreon und die uns bei Patreon und Steady mindestens $3 beziehungsweise 3 Euro geben hören können, haben wir ein Format namens Skepsis, wo wir über Verschwörungstheorien reden. Und da haben wir vor einer Weile über die Präastronautik-Theorie gesprochen. Also sprich, Aliens haben uns in der Antike besucht, Fragezeichen. Mhm. Und die Präastronautiker, die daran glauben, die zeigen einem immer Fotos von diesen Schädeln, die so aussehen wie von Grey-Aliens, so hochgezogen. Ja, das waren die Südamerikaner, die ihren Babys die Köpfe langgezogen haben. Mega unheimlich, Mann.
Ich habe gerade gelesen, nicht Fans. Nur gemacht haben, sondern teilweise auch immer noch machen. Also es gibt immer noch Stämme in Südamerika, die das machen. Ja.
Was für ein merkwürdiges,
schönes Ideal. Ich finde das immer so heftig, dass Fans immer, wenn wir über so ein cineastisches Meisterwerk wie die Coneheads sprechen, ein wahrer Hochgenuss, dann ist so heftig, dass ihr manchmal denkt, dass wir sowas dann dabei mit rausfinden. Aber klar, hätten wir mal, also gibt's da kommst du in dem ersten Moment nicht drauf. Hey, gibt's auf der Erde eigentlich nur Leute, die spitze Köpfe haben? Ja, lass mal gucken, ne? Ey,
ohne Scheiße.
Aber heftig,
ey. Also ich bin ja, dabei.
Sachen, die du wissen musst, aber super geil.
Also ich bin da so ein bisschen bei Fred. Mich ärgert das gerade, dass wir das nicht rausgefunden haben vorher.
Ja. Mich ärgert es auch total. Ich finde es aber heftig, dass Leute, wenn wir darüber sprechen, sowas dann sofort im Hinterkopf halt haben.
Das finde ich cool. Man kann nicht immer alle Teilaspekte beleuchten.
Nee, aber dafür haben wir ja die Shitmenge, da hört ihr dann noch mehr.
Es gibt ja mega viele spannende so Körperdeformationen aus kultureller Sicht. Ne? Es gibt ja zum Beispiel, ich glaube, das bekannteste ist dieser Lotusfuß aus China, was es früher mal gegeben hat, wo man halt Mädchen schon auch in sehr frühem Alter mit so viel zu engen Schuhen die Füße so zusammengebunden hat, dass praktisch so Ferse und
Haken,
Ballen so näher aneinander rücken, dass man so eine richtige Brücke schlägt und der Fuß halt so auf, ich kenne die Zahlen jetzt nicht, ey, gefühlt Schuhgröße 12 runter geht das Ganze. Und dann eben so hoch. Also die hatten ihr Leben lang logischerweise Schmerzen und konnten nicht richtig gehen. Und das war nämlich das Schönheitsideal daran. Der kleine Fuß und dieser komische trippelnde Gang, der dadurch entsteht. Was es ja auch gibt, ist so in afrikanischen Völkern, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau wo, Afrika ist groß, irgendwo in Afrika, diese Nummer, habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen, mit diesen goldenen Ringen, wo sie die Hälse so mega lang ziehen.
Tellerlippen und diesen ganzen Quatsch dann da, genau, so richtig tellerartige Ohrringe dann noch in die Ohren halt jagen und so eine Scheiße.
Aber ich finde das mit diesen Hälsen so krass, weil du kannst, oder die können diese Ringe auch tatsächlich ihr Leben lang nicht mehr abnehmen, weil das Genick würde sofort brechen.
Ja. Würde sofort nach unten wegklappen. Ja. Ich habe auch mal gelesen, dass das ist ja auch so eine, ich weiß gar nicht, ob das wirklich wissenschaftlich belegt ist, aber das sieht man, das ist ja auch sowas, so allgemeine popkulturelle wissenschaftliche Bekundung, dass der Mensch der nächste evolutionäre anatomische Sprung bei uns im Prinzip ist, dass wir unseren kleinen Zeh verlieren.
Ja, stimmt, das habe ich auch schon
mal gehört. Weil der unnötig ist, ne?
Ja. Aber, dass der so rudimentär ist und so wenig belastet wird, dass davon ausgegangen, dass man in den nächsten, was in die 100, 200 Jahren wahrscheinlich immer kleinere und immer unbedeutendere.
Nee, so schnell geht das nicht.
Okay, Entschuldige, in den nächsten 1000 Jahren.
Vielleicht,
theoretisch den kleinen Zeh irgendwann wegevolutioniert haben.
Oder, also das kann man ja nur vermuten, das kann man ja nur spekulieren, aber es könnte halt auch sein, dass die Evolution uns, dem Menschen, die Haare wegmutiert. Also, dass wir in der Zukunft alle nackt sind, weil Haare erfüllen keinen praktischen Zweck mehr. Aber, und das ist mal wieder sowas, so ein Evolution-Verstehen-Ding, wenn du irgendwas am Körper hast, das überflüssig ist, dann lässt es die Evolution nur dann verschwinden, wenn es dir auch einen Nachteil gibt. Also weißt du, wenn der kleine Zeh, der ist überflüssig, aber niemand leidet darunter, dass er den hat. Und der kostet auch keine zusätzliche Energie groß. Weißt du, wie ich meine?
Das ist im Prinzip wieder Blinddarm, ne?
Das ist wieder, also Dinge verschwinden aus dem Genom, wenn eine Gruppe, die das hat, plötzlich eine geringere Überlebenschance hat. Mhm. Dann verschwinden Dinge. Wenn Tobi jetzt eine dritte Hand am Rücken hat und die ist mega unpraktisch, die ist voll scheiße. Also die macht ihm wirklich Probleme bei der Jagd.
Gesicht am Hintergrund.
Ja, weil, ganz ehrlich, wer steigt mit jemandem ins Bett, der hinten am Rücken noch eine dritte Hand, obwohl,
warte. Dann wird die Evolution...
So, ein bisschen Nachstellung muss er ja nicht sehen. Ja.
Ey, dann wird die Evolution diese dritte Hand an Tobis Rücken wegrationalisieren, nenne ich es mal.
Aber wegrationalisieren?
Das hast du sehr schön
ausgedrückt. Hand kriegt nichts zu bumsen. Es tut mir leid. Dein Arbeitsvertrag wird dir verlängert.
Ey, es kann sein, dass der kleine Zeh weggeht, dass die Haare weggehen, dass wir alle aussehen wie Grey Aliens, aber das wird halt vermutlich, weil der Selektionsdruck ist sau niedrig. Ja. Also, Selektionsdruck, so der Stress, den du damit hast.
Oder hast du mal Tobis Mutter mal am Rücken gesehen?
Der, ich glaube
auch, entweder hat er nur einen riesengroßen Zwillingsbruder absorbiert oder das war die dritte Hand.
Also es gibt fast keinen Selektionsdruck in Bezug auf diesen kleinen Zeh. Deswegen wird er vielleicht nie weg sein. Vielleicht wird er halt aber auch erst in ein paar Millionen Jahren weg sein. Wissen wir nicht.
Vielleicht wächst
weil die Existenz einfach so irrelevant ist. Mhm.
Dann finde ich aber im Umkehrschluss witzig, dass manche Leute einen dritten Nippel haben.
Ja, das ist echt schrecklich. Das ist tatsächlich gar nicht so selten.
Nimm dir den Zeh weg, aber jetzt gebe ich dir was Geileres. Was denn? Noch ein Nippel.
Ich kenne sogar jemanden, der 4 Nippel hat. Der, aber die sind nicht richtig ausgebildet, sondern das sind einfach nur so dunkle Böppel, die da unten hängen. Die sind nicht mal richtig ausgebuchtet.
Ich war total enttäuscht, als ich beim Hautarzt mal war, weil ich dachte, ich hätte hier so ein halb mutiertes Muttermal halt auch irgendwie auf dem Rücken. Und die guckte sich das an und meinte, ja, hier mein Muttermal oder mein Leberfleck oder was auch immer. So, ja, Ome, das ist weder noch. So, was ist denn das? Das ist eine Fettansammlung, die sich einfach verfärbt im Laufe der Zeit.
Ich dachte schon, das ist einfach auf so einem Schokochip gelegen. Ja, der ist so angewachsen.
Das ist eine Rosine, Herr Ome.
Ja. Ja, wir haben jetzt eine Zuschrift von der Silke und unser Format Shitmenge hat seinen Namen verdient. Es geht mal wieder um die E. coli. Also wir steigen noch tiefer in den menschlichen Körper ein. Silke schreibt: Erst einmal möchte ich bei euch mich für so viele Stunden bester Unterhaltung bedanken. Ich höre euren Podcast regelmäßig, freue mich mittlerweile mehr über eine neue Folge von euch als von Fest und Flauschig. Auf jeden Fall, Mann. Ich bin Biologin und arbeite in einem Krebsforschungslabor.
Oh, scheiße, die wissen immer so viel.
Als ich heute eure 100. Folge angehört habe und hörte, wie Fred E. coli als Zitat üblen Scheiß bezeichnete, musste ich euch schnell schreiben. Ey, wir haben die E. coli ja auch rehabilitiert im Nachhinein. Aber, ja, pass auf, jetzt schreibt Silke. Nun will ich gerne mal die Ehre der Coli-Bakterien wiederherstellen. Tatsächlich sind E. coli ein sehr wichtiger Bestandteil unserer Darmflora. Sie produzieren Vitamine, wie zum Beispiel Vitamin K. In der medizinischen Forschung sind E. coli wichtige kleine Helfer, da sie sich rasant vermehren und zur Produktion von einfachen Proteinen oder Vermehrung von DNA hervorragend geeignet sind. Natürlich gibt es auch pathogene Stämme, also krankheitserregende Stämme, von E. coli, die äußerst gefährlich werden können. Aber auch zum Beispiel durch die starke Besiedlung unseres Darms durch die harmlose Form haben die pathogenen Stämme weniger Chancen, sich in unserem Darm breit zu machen. Im Postapokalypse-Guide haben sich auch einige biologische Fehler eingeschlichen. Jetzt bin ich gespannt.
Bio ist echt nicht unser Feld, ne?
Ich freu mich auf die Verbesserung. Pass auf, mega interessant. Ich habe gemerkt, ihr hattet eine Vorliebe, alle Erreger als Viren darzustellen. Jedoch ist dies nicht richtig. Toxoplasma gondii ist beispielsweise ein Einzeller, Protozoon, und kein Nervenvirus, Nervengift. Auch die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit wird nicht durch ein Virus ausgelöst, sondern hier handelt es sich um Prionen. Prionen sind auch fies.
Prionen habe ich schon
Prionen,
mal gehört.
Zu Prionen kann ich gleich was sagen. Dies ist eine ganz andere Erregergruppe, da es sich hier um spezielle Proteine, zum Beispiel PRPSC, handelt, die falsch gefaltet sind. Das falsch gefaltete Protein ist meist ein Gegenspieler zu einem Protein im Körper, das richtig gefaltet ist. Ja, gerät das normale Protein mit dem falsch gefalteten in Kontakt, nimmt das normale, gesunde Protein die falsche Form an. Es kommt zu einer Kettenreaktion, in der nach und nach immer mehr normale Proteine die falsche Form annehmen und so das Krankheitsbild entsteht. Alter. Diese Proteine können übertragen werden durch Infektion, wie bei BSE, Creutzfeldt-Jakob, oder auch im Körper durch genetische Vorbelastung, Vererbung. Wie es bei der familiären Form der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit in anderen der Fall ist. Interessanterweise gibt es mittlerweile sogar eine Hypothese, dass auch Alzheimer eine Prionenerkrankung sein könnte. Forscher haben entdeckt, dass sich die verklumpten Proteine im Gehirn von Alzheimer-Patienten fast genauso verhalten wie Prionen. An dieser Hypothese wird intensiv geforscht. Ich kam damit in Kontakt, als ich noch in der Neurologie gearbeitet hatte und regelmäßig Hirnproben von toten Alzheimer-Patienten bekam.
Alter.
Als diese neue Theorie aufkam, wurden sofort die Sicherheitsmaßnahmen auf Stufe 2 für den Umgang mit diesen Proben erhöht, da man Angst hatte, es könnte die Chance bestehen, sich anzustecken. Da kann man schon mal ein anderes Gefühl beim Arbeiten bekommen, wenn man zuvor ohne große Sicherheitsmaßnahmen jahrelang damit gearbeitet hat. So,
ja, nun habe ich Hirne werfen im Labor, ja?
Nun habe ich ausgeschissen. Danke, Silke.
Wow, krass.
Cool, interessant.
Ist immer total heftig.
Geil. Richtig was gelernt.
Biologie, ja, aber richtig, ey. Biologie ist aber auch immer so eine Schwachstelle von uns. Aber Silke, so, jetzt nimm mir doch mal die dritte binomische Formel.
Da
bist du aber stumm.
Alter, die kennt die wahrscheinlich auch besser als wir, da kannst du vertrauen.
Kenn die wahrscheinlich auch noch herleiten.
Auf jeden Fall,
Herleiten kann ich sie nicht, aber ich kenne sie noch.
Also, Ich finde das mega interessant, weil, ja, du hast recht, Silke, so nicht nur wir, sondern ich behaupte mal so in unserer allgemeinen Umgangssprache werden fiese Krankheiten oft automatisch als Virus bezeichnet, weil das halt so ein fieses Wort ist. Und Virus verbinden wir immer mit was Fiesem.
Sorry, ne? Ich habe all mein Wissen aus Film und Fernsehen. Also ich glaube auch an die große Liebe, an Happy Ends. Und wenn ich krank bin, dann ist das ein todbringender Killer-Virus.
Ja, aus Hollywood. Und, weißt du, man vergisst halt, dass viel fieses Zeug halt auch von Bakterien oder von solchen Prionen kommt. Prion, ich hatte das übrigens in der Vorbereitung auf die Joker-Folge auch. Das ist in der Batman-Welt, ich glaube bei auch so einem Game, ich glaube bei Arkham Knight, bei dem Game
Dem letzten der Reihe, ja, jetzt ja, dass davon ausgegangen wird, dass die Joker-Krankheit eine mutierte Form von Kreuzfahrt-Jakob ist, ne?
Ja, ja, ganz genau. Prion kommt, ist ein Kofferwort aus den beiden Worten Protein und Infection. Und das ist, also die Silke hat es gerade mega gut erklärt, ich versuche nochmal die Dulli-Erklärung. Mega weird, Prionen sind körpereigene Proteine, die verunfallt sind. Bei denen ist, wie Silke das mega geile Ausdruck gesagt hat, da ist was falsch geklappt, zusammengeklappt. Also die sind einfach so von sich aus gestolpert, sag ich mal. Und daraus können mega abgefahrene, gefährliche Krankheiten entstehen. Ohne Außenwirkung.
Ich find's heftig, dass das vererbbar ist.
Alter. Also ohne, dass von außen da jemand was Böses in Anführungszeichen reingetan hat. Da sind einfach Dinge in deinem Körper so unglücklich gestolpert.
Die machen dich irgendwann weg.
Dass sie fies wurden.
Das ist übel, das ist wirklich so vorprogrammiert, ja, so genieß dein Leben. Irgendwann macht dein Körper schlapp, weil war bei deinem Vater so, war bei deiner Großmutter so, war bei dem so und du wirklich stell dir vor, du hast wirklich so einen Faden durch die Familie hindurch, das muss übel sein, ey.
Ja, Mann.
Boah. Aber danke fürs Wissen. Das
ist echt krass, und die E. coli haben wir mittlerweile auch rehabilitiert, mit denen sind wir ja cool mittlerweile, oder? Mit den E. coli sind wir safe.
Ich war schon immer cool mit E. coli. Du hattest ein Problem mit den E. coli.
Du sagst immer, dass E. coli furchtbar ist.
Ich hatte nie ein Problem damit. Ich mache nur darauf aufmerksam, dass man sich bewusst sein muss, dass man sich so einen Scheiß, dass man sich die Hände waschen muss.
So, okay, Fred. Wette steht, du isst morgen bei Chicken Spot.
Alter, ich fress da jeden Tag, ey.
Wow. Dann isst du diesmal den großen Bucket. Und ich habe mich nur um die Hälfte verrechnet dann.
So, Alter, wenn ihr wüsstet, wie oft ich in Kontakt mit E. coli komme. Okay, das geht in eine komische Richtung hier.
Du hast einen komischen Arbeitsplatz.
Ich lasse mich doch hier nicht als E. coli-Phobiker hinstellen, ey. Als
E. coli-Phobiker. Du hattest so eine kurze Phase, da klang das so. Da hast du sehr oft, jedes Mal, auch wenn wir Bier trinken waren, über E. coli gesprochen.
Fred ist so der mit seinem Sandwich auf der Arbeit aufs Klo geht, es ihm ins Klo fällt und Fred holt es trotzdem und isst dann einfach weiter, ne?
Ey, ganz ehrlich, ja. Ohne Scheiß.
Aber ich bin da ehrlich gesagt auch so, also auch wenn mir was auf der Straße eine Kippe runterfällt oder so, rauche ich die weiter.
Ja. Ja, bei mir genauso. Obwohl das wahrscheinlich das Schlimmste von allem ist.
Ja. Ja. Vor allem, wenn du es so im Kiez machst oder so.
Ja, wenn die noch in so Acid reinfällt oder so. Ja.
Das finde ich schon einen lustigen Abend.
Die haben mal in so einer Fernsehshow so einen Test gemacht, welche Oberflächen am fiesesten sind, mit Keimen belastet und so weiter. Und
Tastaturen.
Also, die haben das echt ganz gut gemacht. Tastaturen ganz übel.
Handy-Displays auch, oder? Ne?
Relativ übel war tatsächlich auch das Gras im Park, weil da halt auch, da kacken die Hunde hin, da laufen halt Tiere durch, da hast du halt alles.
Mhm. Von wegen gesunde Natur. Bällebad ist auch so ein reines Keimbecken, Alter.
Das Fieseste, also PC-Tastatur ist übel, aber da ging es mehr so um Boden, weil die haben den Mythos untersucht, 5-Sekunden-Regel, ein Essen fällt runter. Das Fieseste, was sie hatten, war die Fußmatte in einem Taxi.
Was? Die Fußmatte in einem Taxi.
Ja.
Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, weiß ich nicht, die Binde von der Frühschicht beim Strippen oder so.
Wir haben mal.
Ach, da fällt ja kein Essen hin, so ein Blödsinn.
Wir haben mal natürlich vollkommen nüchtern, haben wir uns alle mal vor vielen Jahren an einer Pommesbude so eine Currywurst geholt und einem von uns ist dann diese Plastikschale mit der Currywurst und den Pommes am Boden gefallen.
Oh nein.
Und wir sind mit 6 Leuten halt drüber und haben uns unsere Gabeln genommen und den Scheiß vom Boden weggegessen, während er daneben stand und diese 10 Sekunden runtergezählt hat, bis die 10 Sekunden, bei uns waren es immer 10 Sekunden, bis die 10 Sekunden-Regel zu Ende ist und dann halt bei Schlag 10 haben wir alle aufgehört zu essen.
Übel.
Das war mitten in der Innenstadt, in so einer Einkaufspassage, das super peinlich rückblickend. Mhm. Aber ich glaube, das war auch nicht das Gesündeste, was ich hier getan habe.
Ja, diese
ach, weißt du, Dreck renne ich
da. Also bei diesem Test kam auch raus, dass die Dauer, wie lange das da drauf liegt, scheißegal ist. Das wird Silke jetzt auch nicht überraschen. Wenn das da drauf liegt, dann hat das die Keime da.
Das ist vorgesehen, das ist Bakterienkeim, was auch immer da ist, denen ist halt vollkommen Wumpe. Sobald das liegt, das ist nicht so, dass sie die Uhr runterzählen und dann dahin stürmen.
Eine Faustregel haben sie da aber raus extrahiert und zwar trockene Oberflächen sind nicht so schlimm wie feuchte. Weil Feuchtigkeit bietet halt Keimen und Bakterien und Gedöns.
Nährboden,
ne? Also.
Aber warum dann diese Matte? Warum sind die ständig feucht? In was für einem Taxi saßen die?
Der hat das halt wahrscheinlich
überleg mal, die Leute, gereinigt, die ne? Leute. Nee, warte mal, aber die Leute steigen ja halt auch in die Taxis ein. Also jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich früh auf dem Weg zum Auto bin oder selbst hier nach der Aufnahme, dann laufe ich über einen Parkplatz, dann laufe ich hier über Shit und so. In Hamburg regnet es permanent, da gehe ich mit nassen Schuhen, bin über den ganzen Boden gelaufen und setz mich dann in den Wagen und mein Fuß ist ja die ganze Zeit da unten, der schon über Scheiße und alles halt gelaufen ist. Weil an den Schuhen nehme ich ja alles mit, was ich auch zum Beispiel im Stadtpark, im Bällebad oder wenn ich wie auf ein Kind getreten bin, halt an mir hab dann.
Ja, der hatte vielleicht so einen ganz kleinen mikroskopischen Scheißefilm an seiner Sohle, weil er in Hundekacke getreten ist.
Vor Jahren.
Ja, vor Jahren. Ja. Er hat es halt auch geputzt, aber nicht desinfiziert. Ja. Und deswegen ist da noch so ein paar Moleküle breiter Scheißefilm drauf.
Alter.
Nanoshit.
Das ist total geil, ne? Wenn du irgendwie von der Tour kommst, am besten sagst du, wirst du, ich hab eine Bindehautentzündung. Alter, was passiert? Klimaanlage? Nee, einer hat mir ins Gesicht gedreht. Ich glaube, der hat eine Kacke am
Schuh. Ich bin im Taxi gestolpert und mit den Augen auf der Fußmatte gelandet.
Mit den Augen. Ah, das tut meinen Augen so weh. Wie bei den Simpsons. Ich habe die Ecken für sie abgefeilt. Oh, perfekt, dann tut da gar nicht meinen Augen weh.
Ja, das ist, jetzt habe ich eine Mail, die ist tatsächlich schon ein bisschen älter, die habe ich lange vor mir hergeschoben, weil ich die nicht hoppla hopp abarbeiten wollte in einer normalen Folge, sondern weil die jetzt ein bisschen Zeit verdient. Und zwar, wir hatten in der letzten Hup und Pup-Geschichten-Folge so ein bisschen über Sexismus mit unseren Damen gesprochen und diskutiert.
Die hast du ein bisschen vor dir hingeschoben, das war jetzt ungefähr vor einem Jahr.
Ja.
Und Alter.
Sally Zemme schreibt uns: Ich habe noch gerade die aktuelle Valentinstagsfolge gehört, nachdem ich mich die letzten Wochen 8,5 Stunden eurem Klugschiss gelauscht habe, wie ich mich von der Arbeit ablenken soll. Verzeihung, weiß ich nicht. Wollte ich noch eine Geschichte mit euch teilen zum Thema Sexismus. Ein Kollege von mir macht eine Lehrstelle als Kleinkindererzieher und hatte voriges Jahr ziemlich krasse Probleme und hätte fast seine Ausbildungsstelle verloren. Als eine Mutter seine Chefin anrief und ihr Kind aus der Kita nehmen wollte, da ihr ihrer Tochter beim Windelwechseln angeblich den Finger reingesteckt hat.
Okay. Alter.
Die Chefin war völlig außer sich, was auch verständlich war, und ist wortwörtlich auf ihn losgegangen. Glücklicherweise konnte ihr der Mitarbeiter versichern, dass er noch nie gewickelt hat und es somit nicht sein könnte. Als die Chefin die Mutter dann aufforderte, die Vorwürfe schriftlich per Mail zu schicken, da diese Handlung ein gerichtliches Verfahren nach sich ziehen würde und die Mutter, falls dies nicht stimmt, wegen Rufmordes angezeigt werden könnte, weigerte sich die Mutter und nahm ihr Kind aus der Kita. Später stellte sich dann heraus, dass sie umgezogen sind und die Mutter das nur erfunden hat, um die Abfindung von plus minus 200 Franken nicht bezahlen zu müssen. Dabei nahm sie in Kauf, das Leben eines jungen Mannes zu ruinieren. Man muss sich nur vorstellen, er hätte seine Unschuld nicht beweisen können und seine Mutter hätte das gehört. Da sieht man, dass auch Männer sehr große Probleme mit solchen Vorwürfen haben können. Wenn ein Mann diesen Vorwurf mal hat, dann ist es für ihn extrem schwierig zu beweisen, dass er unschuldig ist und er wird oft vorschnell verurteilt. Mhm. Ich finde, bewiesenermaßen falsche Anschuldigungen sollten mit der gleichen Strafe bestraft werden wie die vorgeworfene Tat.
Ach, warte mal, die Frau, die das, also die Mutter des Kindes, die ihn beschuldigt hat, die wollte einfach nur diese, dass sie ihr Kind aus der Kita nimmt, diese Abfindung oder Abgabe von 200 Franken nicht zahlen? Alter!
Und hat dafür in Kauf genommen, dass diesem jungen Mann eben sein Leben, also das hätte ja wirklich sein komplettes Leben zerstören können.
Auf jeden Fall,
also Alter. Auf jeden Fall.
Ja. Auch Gesellschaft, stell mal vor, das greift irgendwie so ein Bildjournalist halt irgendwie auf. Da bist du aber ganz schnell auf Seite 1 und dann bist du plötzlich das Monster von Bretten oder so. Ja. Ne? Ey.
Alter, das also, ist echt übel, die Story.
Junge.
Ach, gerade Kindergärtner, sowas müsste eigentlich, ich finde ja auch, Farb hat ja da so recht, wenn er da sagt, so Kindergärtner und so Altenpfleger und generell Pflegekräfte und Co., wer dafür bezahlt wird, dass er anderen den Arsch abwischt, der sollte irgendwie 5.000 Euro monatlich verdienen. Einfach auch auf, weißt du, ein Freund von mir, der arbeitet in einer, der kriegt Chemietarif, ne? Der arbeitet in einer Chemie, kennt ihr ja beide, also den Freund. Und der kriegt zum Beispiel, der kriegt Gefahrenzulagen, weil er natürlich auch mit chemischen Stoffen arbeitet und sowas. Aber ich finde ehrlich gesagt, ein Kindergärtner, also auch ein Altenpfleger und sowas, die sollten auch, genau für solche Sachen, sollte es auch eine Gefahrenzulage geben.
Ja, oder vielleicht anders betitelt, aber zumindest ähnlich dotiert.
Ja, ja. Berufsrisiko, dass man das halt nicht einfach so abtut, weil überleg mal, das ist nicht einfach nur, der hat einen Stift geklaut, da geht es darum, dass jemand in einem anderen Menschen halt gewaltsam auch noch am besten irgendwie die Unschuld geraubt hat oder sowas.
Ja. Also ich stimme nicht mit dem Sally überein, dass Leute, also dass Leute, die falsche Anschuldigungen machen, mit genau der gleichen Strafe bestraft werden sollen wie die vorgeworfene Tat. Das wäre sehr krass.
Nee, das
ist aber so. Das ist schon, also jede, ganz ehrlich, meiner Meinung nach, also
kommt ganz drauf an, wenn man beweisen kann, also so sehe ich das, wenn man beweisen kann, dass es aus niederen Beweggründen passiert, könnte man da schon drüber nachdenken. Weil stell dir mal vor, jemand bezichtigt dich des Mordes und kommt damit so weit, dass du vor Gericht sitzt wegen Mord. Und dann wird erst bewiesen aus irgendwelchen Gründen, dass das gelogen ist und derjenige, der das vorgetragen hat, das mit Absicht gemacht hat, um dich zu denunzieren. Der hat dein Leben, wenn du vor Gericht sitzt wegen Mordes, egal ob du dann schuldig oder unschuldig rauskommst. Und genau das Gleiche bei so einer krassen sexuellen Missbrauch, Geschichte wie hier. Stell mal vor, das wäre vor Gericht gelangen. Scheißegal, ob der dann schuldig ist oder unschuldig. Sein Leben ist im Arsch.
Ja, aber du kannst dann nicht, auch wenn du für Mord beschuldigt wirst, den du dann entweder beweisen oder nicht beweisen kannst, du kannst dich den anderen dafür dann auch für Mord rankriegen. Dafür haben wir eine Rechtsprechung, die genau festmachen kann, du hast Rufmord betrieben.
Ich bin über genau diese Nummer gestolpert in den Recherchen zum Thema Hexen. Ja. Hexenverbrennung. Im Mittelalter gab es diese Art der Rechtsprechung wohl tatsächlich längere Zeit hier in unseren Gefilden. Also wenn ich dich, Tobi, bezichtige, du hast mein Schwein geklaut und es kommt raus, dass ich lüge, krieg ich die Strafe. Das gab es früher. Und das wurde
also
aber
die Strafe für Schweineklauen ist jetzt meinetwegen Hand ab. Und dann kriegst du die Hand ab.
Genau. Das wurde wieder abgeschafft. Ein wichtiger Grund, wieso es abgeschafft wurde, ist, dass das dazu führt, dass Leute mega Angst haben, vor Gericht zu ziehen. Denn es könnte ja sein, wir stellen uns vor, ich habe recht. Du hast mein Schwein geklaut. Aber du kannst nie hundertprozentig ausschließen, dass es wegen irgendeinem Zufall die Beweislage doch umgekehrt ist. Und das ist, ich habe keine gescheiten Beweise. Ich habe keine richtigen Beweise und kann vor Gericht, das klappt einfach nicht, dass wir den Streit zu meinem Gunsten lösen. Da wird mir die Hand abgehackt, Alter.
Ja, aber davon spreche ich ja gar nicht.
Und weißt du, lieber ein paar Gerichtsverfahren zu viel, das ist meine Meinung, als dass die Leute sich nicht mehr trauen, vor Gericht zu gehen. Ey, dass das, was diese Frau hier in der Geschichte von Sally gemacht hat, unterste Schublade ist, Sache, müssen wir nicht sprechen. Und meiner Meinung nach machen solche Leute, egal ob Männer oder Frauen, die einfach nur aus Spaß oder Scheiß oder niederen Beweggründen andere wegen sowas bezichtigen, damit beschädigen die praktisch ihr eigenes Geschlecht auf so brutale Art und Weise.
Die denken auch nicht nach, weil vor allen Dingen überleg mal, heute ist die denken, wissen solche Menschen, was richtig und falsch ist halt. Das stimmt doch in der Grundpolung dann halt schon irgendwas nicht.
Das ist absolut.
Jeder normale Mensch, also sorry, ich hab einen elfjährigen Neffen, der weiß, dass man so eine Scheiße halt nicht erzählt, weil er von richtig und falsch unterscheiden kann halt einfach.
Ja, weißt du, das ist was anderes zu erzählen, als der hat mich mit einem Kaugummi beworfen.
Ja.
So, wir reden hier von wirklich Karriere- und lebenszerstörenden Thematiken.
Ja, aber diese Grenze, diese innere Grenze, die hat doch jeder. Wenn du jetzt eigentlich eben sagst, weiß ich nicht, der hat mich getreten, mag es jetzt stimmen oder mag es nicht stimmen, aber jemand zu sagen, so weiß ich nicht, der ist mich sexuell angegangen und das war halt dann gelogen. Oder am besten
Kind.
Oder Alter, auch noch, genau, oder dann auch noch ein Kind, was sowieso dann schon eine gewisse Unmündigkeit dahingehend hat, dann auch noch für das Kind zu sprechen, dann auch noch gelogen. Na, schönen Dank.
Ja, vor allem, weil du es so schlecht beweisen kannst, ne, dass es nicht so war. Also in dem Fall ging es ja Gott sei Dank gut aus, aber beweis das mal, ne, dass du das nicht gemacht hast.
Aber das sind
dann du bist ja sofort in so einer Bringschuld, die du kaum erfüllen kannst.
Ja. Und in dem Moment haben sich viele Leute dann auch schon ein Urteil über dich gebildet.
Genau.
Das ist ja dann auch so, der Ruf ist so oder so, ist hin. Weil manche Leute sagen dann auch so, ey, du bist zwar nicht verurteilt worden, aber du hast dich gut rausgewieselt.
Das
halt, ne?
Wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass Gut und Böse und ob es das Böse gibt und nicht und dass eigentlich niemand böse ist, sondern dass Leute nur Opfer ihrer Vergangenheit oder ihrer falschen Entscheidungen sind, aber die Geschichte ist übel, Mann. Und das, was diese Frau da gemacht hat, das ist, also das ist schon sehr böse, ohne Scheiß, Mann.
Ja. Ich finde es dann auch immer schlimm, weil Leute dann noch immer nach solchen Sachen, damit verschreckst du ja auch eine Gesellschaft. Und was machen dann Eltern, denen sowieso ja auch ganze Marketing für Elternprodukte basiert ja nur auf Angst. Ne, für Teenie-Produkte ist immer Selbstzweifel und auch Elternprodukte ist immer mit Angst verbunden. Einfach immer, dass du immer scheiß Eltern bist, mit dem Produkt wird alles besser. Wenn sowas dann rauskommt, ich mag mir das immer gar nicht vorstellen, wenn ich selber mal Vater bin, wenn das mal passieren sollte und sowas passiert, die ersten Pappnasen, die dann anfangen irgendwie zu schreien danach, dass es irgendwie Kameraüberwachung in der Kita geben soll oder solche Sachen.
Ja, das ist so, also ich hätte zum Beispiel, stell dir mal vor, ich würde da leben, wo er oder sie,
ich glaube an er.
Okay. Wo er lebt, oder wo diese Geschichte einfach passiert ist. Ich wäre jetzt so 16, irgendwie gerade auf der Suche nach einer Ausbildung.
Ach so, der Pfleger war ein eher, dem das passiert
ja,
ist.
Ja, genau, ich meine jetzt, Sali. Also Sali ist Männer- oder Frauenname, weiß ich ehrlich gesagt.
Ich habe auch keine Ahnung.
Das ist jetzt ein bisschen peinlich, egal.
Nee, ist halt so.
Ja. Der Sali.
Ja. Genau. Da, wo diese Geschichte passiert ist, Lena. Wie gesagt, ich bin so 16, 17, suche gerade eine Ausbildung und höre diese Story. Und vor allem auch mit dem Ende, ne, dass das halt noch fieser Rufmord war. Ich würde einen Teufel tun, jetzt Pfleger werden zu wollen, beziehungsweise Kindergärtner oder Kita-Angestellter oder wie auch immer.
Ja.
Und würde meinen anderen Job suchen. Und das in einem Berufsfeld, wo ganz, ganz dringend Leute gebraucht werden, weil die hoffnungslos unterbesetzt sind, an so ziemlich jeder Front. Weißt du, und solche Leute, die so eine Scheiße fabrizieren, machen gleichzeitig nicht nur das Leben dieses Menschen kaputt und das berufliche Leben dieses Menschen kaputt, sondern auch diesen ganzen Berufszweig kaputt.
Ja.
Ne, also ohne Scheiß, da hast du doch keinen Bock mehr, da zu arbeiten.
Deswegen können wir keine schönen Sachen haben, weil es immer Arschlöcher gibt. Ja, ist wirklich so, ey.
Ja. Also jetzt stell dir mal vor, du sitzt nicht dahin, geil, ich will auch den Job machen, wo jederzeit eine Mutter ankommen kann, irgendwas behaupten, oder egal, Vater spielt da keine Rolle, wo ein Elternteil hinkommen kann und mit einem Satz, den ich fast nicht, also der fast unmöglich ist zu widerlegen, mir das Leben ruinieren kann.
Ja.
Ich werde doch einen Scheiß tun, so eine Ausbildung dann zu machen.
Das ist doch die Ausnutzung von einer Machtposition, weil die Eltern sind erstmal in dem von Moment halt immer, ja, ne, du als Angestellter, du bist ja voll in einer Abhängigkeitsposition, weil jeder Leiter von einem Kindergarten, der muss auf sowas reagieren, klar.
Natürlich, das ist auch richtig so.
Ja, aber sicherlich, aber dann stehst du am Ende so zwischen Baum und Borke. Der eine sagt A, der andere sagt B, ne?
Mhm. Oh, ja, das meine ich ja mit der Bringschuld. Ja,
Leute, ganz furchtbare Situation, ey. Aber ich bin happy, dass das für den so ausgegangen ist, dass er das beweisen konnte, Mann.
Ich habe kurz nachrecherchiert. Sali ist ein männlicher Vorname aus dem türkischen Raum.
Okay.
Wieder was gelernt. Sexismus ist scheiße, Leute, in beide Richtungen. Ja. Und macht einfach sowas nicht, dass ihr Leute wegen irgendeiner Pisse beschuldigt, die sie nicht gemacht haben.
In alle Richtungen,
ja.
Ja. Ja, kommen wir zum puren Bösen in einem Schweizer Kinder. In einer Schweizer Kindertagesstätte oder Kita oder was das war, kommen wir zum puren Bösen im Star-Wars-Universum und in unserem eigenen Universum vor ein paar Jahrzehnten. Der Marok Bierley schreibt über Hitler und Co.
Das klingt wie ein Blog-Eintrag.
Ja, wir haben ja Darth Vader. Also allgemein so das Star-Wars-Universum, so ein bisschen haben wir den Vergleich gemacht zwischen Hitler und Palpatine und Sidious und so weiter. Marok schreibt, Kritik, bei der Darth Vader-Hitler-Folge fand ich die Vergleiche recht unspezifisch. Es ist recht wahrscheinlich, dass Darth Vader nach Hitlers Vorbild kreiert wurde. Ha, da liegst du schon falsch, Marok, haben wir nie gemacht. Wir haben Darth Sidious bzw. Palpatine mit Hitler vergleicht. Aber egal.
Mit Hitler vergleicht.
Verglichen. Marok schreibt weiter, aber nicht das Dritte Reich als die historische Begebenheit stand. Und ich fand das recht deutlich, auch wenn ihr es nicht erkannt habt, Pate, sondern das Dritte Reich als Prototyp einer Diktatur. Instabile Staaten, Intrigen, Feindbilder, Uniformen, Ideologien. Das trifft auf 90% aller Diktaturen zu. Caesar beendete den Bürgerkrieg. Napoleon nutzte aus, dass die Revolution ihre Kinder fraß. Lenin und Stalin profitierten genauso von einem maroden Staat wie die vielen Herrscher Afrikas, Südamerikas und Asiens. Ja. Aus der Realität wurde eine literarische Trope, Archetyp der Erzählung. Das Dritte Reich liefert halt nur ein paar bekannte Details. Und da wurde natürlich die ganze Diktatursache mit deutscher Gründlichkeit durchgezogen. Eure Folge zum Thema war erhellend, aber jetzt weiß ich, Vader ist ungleich Hitler. Meine Anmerkung, Sidious ungleich Hitler. Sidious ist gleich das Böse mit Hitler-Touch.
Prinzipiell richtig. Es gibt zum Beispiel einen großen Unterschied, der mir jetzt einfällt, zwischen dem Imperium und dem Dritten Reich, ist, das Imperium hat praktisch keine Propagandamaschine, also gar keine. Und das Dritte Reich hatte eine sehr ausgeprägte Propagandamaschine.
Wissen wir tatsächlich nicht.
Genau, aber das würden wir wissen, wenn du Tatooine siehst. Tatooine ist ja offensichtlich, zum Beispiel jetzt in der alten Trilogie, in der Originaltrilogie, sehen wir Tatooine, und Tatooine ist offensichtlich in der Hand des Imperiums. Ne? Mhm. Da laufen ja überall Sturmtruppe rum und kontrollieren die Leute. Mhm. Da hängen nirgendwo irgendwelche Werbungen, Plakate.
Du hast recht, ja.
Moment, wir sehen aber auch nie Coruscant. Die Hauptstadt, der Hauptstadtplanet.
Zu der Zeit
sehen wir nicht, ob da nicht riesige Banner oder irgendwas hängen.
Nö, aber also wir können ja nur von dem ausgehen, was wir sehen. Mhm. Und wir sehen zumindest eine Stadt, beziehungsweise einen Raumbahnhof, der offensichtlich in der Hand des Imperiums ist. Und da ist nichts in Richtung
außerdem,
Propaganda, einfach gar nichts.
Fernsehen und Radio sind im Star-Wars-Universum nicht etabliert.
Das stimmt auch.
Ich wiederhole, wir sehen keine Propagandamaschine. Das ist alles, was wir wissen.
Jeder erkennt die Sturmtruppler. Sieh das als Propaganda. Propaganda kann auch sein, dass Riesenarmeeaufmärsche getan werden, dass Stärke demonstriert wird und so. Das sind auch Propagandaveranstaltungen. Armeeparaden.
Okay, Armeeparaden sehen wir zum Beispiel auch nicht.
Die sind erst in der neuen Trilogie. Wir sehen tatsächlich Propaganda, das fällt mir jetzt gerade heiß auf. Wir sehen Propaganda in der neuen Trilogie, als diese Rede vor den Stormtrooper gehalten wird.
Ja, aber das ist die neue Trilogie.
Ja, aber das als ein Beispiel, da wird brutale Propaganda in Form einer hitleresken Rede vor den Sturmtrupplern gehalten, die zwar schon im Militär drin sind, ändert nichts daran, dass das so eine Art Aufputschen ist.
Mhm. Und es ist nicht das Imperium.
Die First Order, ja.
Und es ist die neue Trilogie.
Ja, ja.
Also,
aber ich muss auch sagen, er hat schon recht, dass jetzt Star Wars nicht explizit durchgängig komplett das Dritte Reich ist, sondern dass das Dritte Reich halt wirklich der Archetyp der diktatorischen Herrschaft dann dahingehend ist. Ja, aber.
Das stimmt,
Ja, klar, aber Haarspalterei.
Leute, wir haben ganz kurz.
Also ich bin.
Ihr seht schon wieder Kritik, wo eigentlich keine ist.
Nein, ich sehe keine Kritik. Also, beziehungsweise ich sehe die Kritik an dem Punkt, dass er recht hat, dass wir nicht die Transferleistung gebracht haben, zu sagen, stimmt, das passt alles auf Hitler, aber das passt nicht nur auf Hitler, sondern einfach auf alle.
Ja, das stimmt.
Also, Moment, also muss man aber auch sagen, wir haben es halt explizit auf Hitler bezogen. Natürlich hätten wir es auch auf alle münzen können. Das war aber gar nicht unser Anspruch.
Ja, das spielt ja keine Rolle, was unser Anspruch war. Wir kamen nicht auf die Idee und da hat er recht.
Ja, nee, Moment, also, Leute, ohne Scheiß. So ein Bullshit. Sorry, dass ich kurz eingrätsche. Mich kotzt das an, dass wir versuchen, uns hier zu rechtfertigen.
Ja,
wir sind ja nicht im Kindergarten. Es geht hier darum, neues Wissen zu erzeugen, okay, Bitches?
Yo.
Also, wisst ihr, wie ich meine? Ja. Marok hat ja nicht gesagt, dass irgendwas, das wir gesagt haben, falsch ist. Er hat nur gemeint, ey, ihr hättet noch hinzufügen sollen.
Das meine ich ja mit dem Transferleistung, genau.
Dass das nicht nur auf das Imperium zutrifft, sondern eher auf die Nazi-Stadt zutrifft. Sondern
mich ärgert das immer nur, weil was daran halt festgemacht ist, wie wenn du in der Schule einen Vortrag vorbereitest zu Thema, mach was über Diktaturen, du erzählst was über Drittes, oder mal Diktatur in Deutschland, du erzählst was über das Dritte Reich. Und dann hast du einen so einen Arschlehrer, der da sitzt. Ja, jetzt hast du die ganzen anderen Diktaturen aber ausgelassen, ne? Tja. So, der fick dich!
Aber trotzdem finde ich einen schönen Gedanken, weil das stimmt, dass das tatsächlich einfach nur der Archetyp einer Diktatur ist.
Auf jeden Fall. Wir senden kein Fick dich gegen Marok, sondern vielen Dank für die. Und das muss ich auch noch hier ergänzen. Wir haben nie gesagt, das Imperium ist gleich Hitler-Deutschland. Wir haben gesagt, es gibt diverse Parallelen, wir haben aber auch die Unterschiede aufgezeigt zwischen der deutschen Geschichte und der Star-Wars-Story, wo es eben nicht passt, haben wir auch aufgezeigt.
Genau, zum Beispiel mit Parallelen zum Kommunismus.
Ja, Marek, fick dich.
Ja, Nazi-Kommunisten.
Ja, Marok, mit dem haben wir Bier gesoffen auf dem Wacken, meine Herren, der war bei uns im Dixi-Klo. Also.
Der Marok
das ist ja cool.
Zwei Haarfarben Marok. Wie viele Maroks gibt's da drauf?
Das klingt
hier zwei Haarfarben Marok.
Das klingt für die anderen 99,99% der Hörer jetzt mega weird, aber der Typ war bei uns auf dem Scheißhaus beim Wacken Open Air.
Stimmt, ja.
Ja.
Ach, ja, logisch.
Ja, und hat uns zu seiner Tittenshow eingeladen, wo es am Ende dann aber hieß, da geht es nicht um Titten in der Show. So, ja, ja.
Es war auch nicht seine Tittenshow.
Ich weiß, aber er hat damit eine große Werbung gemacht. Er hat immer gesagt, so, warum machst du denn die ganze Zeit dafür Werbung?
Ja, das war praktisch der Herold.
Das könnt ihr euch auf unserem YouTube-Channel angucken. Nämlich er war da als Ansager einer Strip-Show da und wir haben mit zwei der Girls dann auch ein Interview gemacht.
Ja, ich musste tanzen.
Richard hat getanzt. Pass auf, der Marok hat nämlich noch eine zweite Mail geschrieben, die ich auch sehr würdig finde, hier besprochen zu werden. Wir haben im Premium-Kanal über Klopapier gesprochen. Erinnert ihr euch noch?
Mhm. Schrott und die Welt, oder?
Bei Schrott und die Welt, wo wir über alles querbeet sprechen können, haben wir Klopapier gehuldigt. Da waren wir echt besoffen.
Ja, stimmt.
Und haben anderthalb Stunden gefeiert, was für eine geile Erfindung Klopapier und Toiletten sind. Das war so geil, ey.
Das war echt ein schöner Abend, ja.
Mit Tränen in den Augen haben wir die Erfindung des Klos gewürdigt.
Ja, jetzt auch.
Er schreibt dazu: Spannendes Thema, gute Folge, habe einige Anmerkungen. Erstens, viele Menschen, die ein BD haben und vor allem Menschen, die japanische Klos kennen, in Klammer Andi, sagen, Papier ist primitiv, Wasser ist der Shit. Also macht den Shit weg, die Zukunft. Und ihr macht das die ganze Zeit nieder.
Wir haben das doch nicht niedergemacht, oder? Das
weiß ich jetzt gerade.
Weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, wir waren ziemlich betrunken.
Keine Ahnung, aber es kann gut sein, dass wenn man betrunken ist, dann halt auch mal so, was findest du besser, wenn man einfach mal wischt oder wenn dir einer aufs Arsch macht?
Doch, warte mal, stimmt. Ich glaube, ich erinnere mich daran, dass wir wirklich ähnliche Witze gemacht haben.
Keine Ahnung.
Und dass sich das so ein bisschen anfühlt. Ich weiß nicht warum, aber mir fällt die Analogie ein, als würde dir ein Frosch da lang lecken.
Was?
Das kann aber auch in meinem Kopf passiert sein. Weiter.
Ich weiß es gerade wirklich nie mehr.
Er schreibt, unbeantwortet blieb die Frage, rubbeln oder wischen?
Rubbeln? Wer rubbelt denn?
Wer rubbelt?
Welcher Alter.
Unmensch rubbelt?
Wer Dinge, hat denn so Dinge, wenig also Mitleid mit seinem Arsch?
Ich wollte gerade sagen, hast du mal gesehen, alleine wenn ich mir, weiß ich nicht, am Arm rubbel oder so, irgendwas rubbel, die Stelle wird rot.
Ja eben, das kann ich ja.
Ja Mann, und ohne Scheiß, also...
Ey Marek, tu deinem Arsch einen Gefallen und hör auf zu rubbeln.
Marok.
Ja.
Da ist die Frage dann noch überflüssig, ob rubbeln oder was?
Wischen.
Rubbeln oder wischen, ey.
Leute,
auf jeden Fall wischen, Mann. Ich lieb doch meinen Arsch.
Hey Leute, wir sind hier unter uns und wir sind alle erwachsen, Mann. So ein Arschloch ist empfindlich, Mann. Rubbelt da nicht zu brutal dran rum, Alter.
Ja.
Jetzt mal ernst. Ich meine, das ist kein Gag von mir.
Ja, wirklich so. Stell dir mal vor, du hast ja mal Probleme mit. Du gehst zum Arzt und uns alle durcheinander sagen so mal, Herr Marok, rubbeln Sie?
Ja, seit Jahren. Hört die auf zu rubbeln.
Hören Sie auf zu rubbeln. Gucken Sie sich mal Ihren Arsch an. Können Sie ja gar nicht.
Er schreibt drittens, auch in nicht ganz so armen Gegenden der Welt wird mit rechts gegessen und mit links gewischt. Malaysia zum Beispiel, auch in den Städten.
Oh.
Viertens, zum Thema griechische Wasserklosetts. Eine der 12 Aufgaben des Herakles, ja, haben wir drüber gesprochen, war es ja, die Stelle des Augias zu reinigen. Eine gefühlte Milliarde Rinder schissen kilometergroße Haufen und ein ganzer Hofstaat konnte dessen nicht Herr werden. Was machte Herakles? Er leitete kurzerhand einen Fluss um und spülte den ganzen Shit weg. Vielleicht auch ein paar Kühe, aber naja, etwas Schwund ist immer. Ja, da haben wir drüber geredet, ausführlich. Ja,
ehrlich gesagt, glaube ich, das hat er weggerubbelt.
Oh Gott,
rubbeln,
ey.
Rubbeln, ey, du Barbar.
Alleine das Wort schon, rubbeln ist auch kein schönes Wort.
Du sagst ja, rubbeln klingt immer so trocken. Stell dir mal vor, du willst jemanden mit, so, wollen wir uns heute noch Abend rubbeln?
Boah, das ist echt...
Das ist halt kein... Ja, vielleicht war es so, aber das Wort rubbeln ist halt einfach kein Wort, das man mit einem griechischen Halbgott in Verbindung... Stell dir vor, es hieß, wisst ihr noch, als Herakles...
Den
Stall des Augias rubbelte...
Das kann höchstens auf Zeus zu.
Weißt du noch, als
Zeus Hera gerubbelt hat?
Ja. Hera weiß das auch noch.
Meine Herr. Rubbeln.
Der Medusa die Schlange vom Kopf gerubbelt.
Das war Theseus, ne? Verdammt.
Alter. Nee, Medusa war Perseus.
Perseus, ja.
Mich, fünftens schreibt er, mich wundert, dass nicht erwähnt wurde, ein Blatt, ein Loch, ein Finger.
Oh ja.
Wer das nicht kennt, sollte mal ins Internet gehen und sich ein Video anschauen.
Ja, bitte.
Sechstens, auf Schiffen gab es nicht nur Seile, sondern auch tief am Bug hängende Luken, sodass die Gischt dir die Rosette gespült hat. Mit Salzwasser, besonders mit Hämorrhoiden, bestimmt der Burner.
Ey, der Marok, der Typ ist ja auch so Poetry Slammer. Ja. Und der schreibt halt auch wirklich, also das ist hochliterarisch, was du hier von dir gibst, Alter.
Da merkt man, der hat das nicht so runtergetippt schnell, sondern der hat tagelang sich Gedanken gemacht. Ja. Siebtens, die Leute, die ihre Technik spontan entscheiden, sind vielleicht die klügsten von allen, denn sie entscheiden je nach verfügbarem Papier. Ihr habt doch am Anfang selbst festgestellt, dass es knülloptimiertes und faltoptimiertes Papier gibt.
Ja, das stimmt. Ja, und ich muss zu meinem Bedauern sagen, auf meiner Arbeit gibt es knülloptimiertes Papier.
Ja, das hast du leider oft, wenn du dieses billige Scheißpapier kaufst.
Ja, Mann, Alter, das wirklich so Millimeter dünn ist, sodass du die Zeitung da durchlesen kannst, ey, wo du so 10.000 Lagen nehmen musst und denkst, du bist der Verschwender hoch 10, aber will ich doch einfach nur
Ich will nicht rubbeln müssen, sag mal ehrlich.
So dieses,
die rubbeln nämlich auch.
So nee, die poolen eher so ein bisschen. Die so dieses Modell Bahnhofsklo.
Ja, genau. Ja.
Und da gibt's auch keine flüssige Seife, sondern dieses scheiß Granulat.
Oh, wie in so Großindustriestädten, womit du dir so zwischen den Fingern wegrubbeln musst.
Ja, Mann.
Grüne Tante war so ein Zeug mal.
Ja, ja.
Gibt's, glaube ich, sogar noch. Das ist ein geiles Zeug, Alter. Damit kriegst du alles von den Fingern.
Das ist aber witzig,
bei uns auf der...
Wie heißt das?
Grüne Tante hieß das, glaube ich. Ich weiß nicht mal, ob die Marke so hieß, aber bei uns zu Hause hieß das immer Grüne Tante.
Weil mein Onkel ich weiß nicht, wie die Marke heißt.
Das war so ein grünes Zeug. Das muss man sich vorstellen, das fühlt sich an wie so ein Peeling-Creme, aber ganz, ganz grob. Im Prinzip, als hätte jemand so ein bisschen Wasser auf einen Haufen Sand gegeben. Und das war halt grün, in einem grünen Eimer. Und da war eine grüne Frau als Logo. Ich glaube, das Zeug hieß wirklich auch Grüne Tante. Und das hat mir damals, weil mein Onkel noch bei uns gewohnt hat und der hat eine Kfz... Lehre gemacht, um dann damit das Öl halt von den Fingern zu kriegen. Deswegen hatten wir dieses Zeug. Und ohne Scheiß, ich habe das auch ständig benutzt, wenn ich so richtig schmerche Finger hatte, weil ich gerade, keine Ahnung, Pokémon im Schlamm gezockt habe oder so. Ey, damit ist alles von den Fingern runtergegangen. Ja. Richtig krass.
Das ist halt wie so ein Peeling halt. Das Zeug ist auch richtig heftig. Ihr habt das früher auch, als ich noch Seile in der Seilerei zugeschnitten und hast am Ende des Tages halt voll die öligen, schwarzen, ekligen Finger. Und dann haben die so einen riesen Industrieeimer da, der einfach schon auf ist, wo der schon aussieht, als hätten da schon 10 Typen schon morgens reingefingert. Und dann nimmst du dir da richtig wie so ein Da ist gar kein Granulat mehr. Der ist einfach nur noch wie so mit leichter in der Umgebung aufgesaugter Luftfeuchtigkeit nimmst du dir so ein Stück einfach nur. Und das zerreibst du dann unter dem kältesten Wasser der Welt, was so aus dem Industriehahn kommt, direkt aus der Wand, reibst du dir das auf die Finger und lässt du dieses Wasser darüber perlen und danach hast du aber Hände, die noch nie so sauber waren.
Ohne Scheiß.
Das ist echt heftig, ey.
Die sind wie neu. Ja. Weil du rubbelst ja alles damit, da ist es wieder, du rubbelst halt echt alles damit runter, ne? Die ganzen, die letzten 20 Jahre der Unterdrückung des Malochens schubberst du dir damit von den Händen.
Aber mit warmem Wasser wird es wahrscheinlich besser gehen.
Jetzt muss ich aber mal ganz ehrlich, so, wenn ich mir überlege, wie viel Hornhaut ich halt auch auf der Hand habe, da kann ich rubbeln.
Zeig deine Hände her, Richard.
Aber ich kann's nicht.
Du machst dich hier lustig, guck dir seine Hände an, das ist ein Rubbler. Das sind die Hände.
Aber die Hornhaut, die habe ich nicht auf dem Arsch.
Das sind die Hände eines Rubblers. Das sind nicht
Knüttels und Rubbels, gib es doch zu.
Ey, das sind nicht die Hände eines Grafen, das sind die Hände eines Rubblers.
Ihr mit euren zarten Fingerchen.
Ey, es ist halt so
sein. Ey, Alter, wenn ich das auf dem Arschloch hätte, würde ich hier nicht sitzen und podcasten, dann würde ich mich selber vermarkten, Alter.
Ey, sein Rektum, immer schön korrekt bleiben, wir haben ja auch junge Zuhörer, sein Rektum mit Sparkling Water zu liebkosen, ist garantiert halt auch viel ökologischer, als sich da so eine halbe Industrierolle Papier drauf zu ballern.
Ja. Okay, wollen wir das Thema wechseln?
Ja.
Lass mal weitermachen.
Vom Kacker machen zum Pipi machen. Anni hat uns geschrieben.
Pass auf.
Wir haben auch wieder eine Referenz auf eine unserer Premium-Folgen, wo wir mal in der Stuhlprobe, unserem Quizformat, darüber über Lokführer gesprochen haben, die während der Fahrt Pipi machen müssen. Ja.
Mhm.
Anni schreibt, hallo meine hervorragenden Jungs der Kackis. Ich bin seit neuestem endlich Premium-Mitglied und habe gerade eure Stuhlprobe zum Thema öffentliche Verkehrsmittel gehört und möchte ganz als Klugscheißer vom Fach gerne etwas zu dem Thema der aus dem Zug urinierenden Lokführer hinzufügen. Das liest sich so weird, aber ja. Darüber haben wir gesprochen.
Es geht wie so ein Club. Wir sind die aus dem Zug urinierenden Lokführer. Tut.
Ich selbst bin bei der Deutschen Bahn als Fahrdienstleiter tätig und habe mit genug Lokführern Kontakt gehabt, die mal dringend aufs Örtchen mussten. Gerade bei den Kollegen im Güterverkehr ist das keine Seltenheit. Es kam schon öfter vor, dass ich Züge an die Seite nehmen musste, um einen kurzen Halt für das Bedürfnis zu ermöglichen. Also eine solche Seltenheit, wie man glaubt, ist das tatsächlich nicht. Schön ist es auch immer wieder, wenn wir eine Störung haben. Hier kann es von technischen Störungen bis zu Selbstmordopfern zu allem kommen. Und gerade Güterzüge müssen dann oft lange warten. Ab und an haben die Lokführer dann genug, da sie eh schon länger auf dem Bock sitzen, als ihre Schicht geht, rufen sich ein Taxi ins Nirgendwo und lassen den Zug dann stehen. Und die stehen dann manchmal eine ganze Weile. Krass. Alles in allem, die Bahn ist spannend und skurrile Sachen stehen hier gerne an der Tagesordnung. Liebe Grüße und wir sehen uns beim Live-Event in Hamburg. Eure Anni.
Cool, das
ist echt schräg.
Das sind interessante Einblicke in die Arbeitsmethoden der Bahn immer, muss ich sagen.
Aber das ist ja schräg, dass sie da echt so ewig stehen.
Ja, klar.
Vor allem ungeführt.
Ich glaube, bei so einem schlechten Image wie der Bahn ist der Personennahverkehr, hat wahrscheinlich Prio dann vor solchen
Sachen. Kann ich mir auch vorstellen. Ne?
Wenn irgendwo, wenn die irgendwie über eine Schiene müssen, die vielleicht auch vom Regionalverkehr oder sowas halt auch genommen wird und dann gesagt wird, so Alter, nee, sorry.
Wir müssen unseren Laden
retten. Neuhusen, die Schiene, die hat halt Vorrang vor dir und die stehen da mitten im Nirvana, ey.
Ich sehe den Lokfahrer-Vorführer gerade vor mir, wie er schon so leicht frustriert ist, guckt so auf sein Handy, meine Firma hat schon wieder einen PR-Shitstorm geerntet. Dann gehe ich einfach scheißen. Ja,
genau. Das wird heute nicht mehr.
Dann gehe ich in den Busch.
Erna, hol meinen Eimer.
Ja. Oh, wir hatten 30 Minuten Verspätung in Hamburg. Das wird heute nichts mehr. Wir stehen jetzt hier.
Da bleibt ja echt nur eine Möglichkeit. Musst du so Sheldon Cooper-mäßig halt wirklich deinen Darm darauf trainieren, dass du echt, wenn du früh um 6 aufstehst, so Schatz, ich muss hoch, in einem Stunde muss ich kacken. Ja.
Herrlich primitiv.
Ja.
So, jetzt habe ich eine Zuschrift, die finde ich wahnsinnig spannend. Ich bin mega gespannt, was ihr dazu gleich sagt. Holger schreibt zum Thema Filminterpretation. Das war ja bei uns in letzter Zeit irgendwie ein großes Thema.
Ja.
So, Filme interpretieren. Hallo, liebe Kackis. Immer wieder höre ich euren Podcast rauf und runter. Ja, das meine ich ernst. Dann habe ich mich etwas gefragt. Ihr, aber häufig Richard, analysiert hier und dort einige Filme auf deren Filmstil oder Art und Weise, wie ein Film gedreht wurde. Beispiel Forrest Gump. Was die fliegende Feder zu bedeuten hat, das Wasser, die Klorolle als Dringlichkeit und so weiter. Meine Frage, ist das bei Filmen immer so? Macht sich ein Autor wirklich solche Gedanken, um das in einem Film versteckt visuell darzustellen? Macht das eher der Regisseur, weil er der Kreative beim Filmemachen ist oder sein möchte? Ist das, was Richard oft erzählt, wirklich so zu interpretieren? Oder ist das wie im Beispiel Forrest Gump eventuell auch alles Zufall? Ich hoffe, ihr konntet mir folgen und wisst, was ich meine. Über eine Antwort würde ich mich freuen. Liebe Grüße, Holger.
Also ob das jetzt der Autor macht oder der Regisseur macht, das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Das liegt ganz dran, wie das Buch geschrieben ist.
Ja,
weil Drehbücher können wirklich extrem detailliert sein. Manchmal steht da aber auch wirklich einfach nur, das war mal so ein schönes Beispiel in der Uni, Rom brennt. Den Rest macht der Regisseur draus. Also es kommt echt aufs Drehbuch an. Aber scheißegal, wer es geschrieben hat, wer es dann im Endeffekt gemacht hat, diese Analysen, die sind meistens, gerade in dem Fall Klopapierrolle jetzt, die sind gar nicht so weit aus der Luft gegriffen. Weil du nimmst im Prinzip nicht die Symbolhaftigkeit des Klopapiers und überinterpretierst die, sondern der Regisseur setzt sich natürlich hin, macht das natürlich mit Absicht, nicht damit er irgendwelche schwobligen Typen wie wir jetzt darüber philosophieren, über die Dringlichkeit durch das Klopapier, sondern das Klopapier in der Hand sorgt im Spiel, weil der Schauspieler hat dann was zu tun, er weiß, er muss jetzt dahin, er hat das Klopapier schon in der Hand, er kann sich an was festhalten und er muss dahin. Das heißt, die Dynamik der Szene wird durch die Tatsache, dass er aufs Klo muss, bestimmt. Und das Gefühl, diese Dringlichkeit, die dadurch, logischerweise entsteht, ist das, was beim Zuschauer ankommt. Was wir im Prinzip nur machen, ist versuchen herauszufinden, woher kommt dieses Gefühl der Dringlichkeit. Mhm. Und wenn du das runterbrichst, ist in dem Fall eben, ja klar, weil der scheißen muss. Ja. Ne? Und das ist, ich vermute mal, in dem Fall hat es der Regisseur gebaut. Das wäre jetzt so ein typischer Regiekniff, so okay, du musst die Figur irgendwie etablieren, geil, lassen wir den scheißen müssen.
Ja.
So, ne, und baust das dann eben so, weil im Prinzip geht es ja um das Gespräch, aber das Gefühl zu transportieren macht man eben mit solchen Werkzeugen. Also das ist nicht wie in einer, oder zumindest meistens nicht wie in einer Literatur, wie in der Lyrik, dass da alles so überinterpretativ läuft oder so. Das sind oft einfach handwerkliche Kniffe, die da verwendet werden.
Ja. Gehe ich vollkommen mit. Das ist halt, also man sagt mal, Spielberg hat es tatsächlich so schön gesagt, der Meister des handwerklichen Films halt einfach. Film ist, oh Gott, wie hat er das gesagt? Film ist, ein guter Film ist die Widerspiegelung vom Unterbewusstsein. So, wenn du eine Figur etablieren möchtest oder irgendwas deiner Figur ins Spleen geben möchtest, den du selber als Zuschauer zwar erkennst, aber nicht gleich mit dem Finger drauf deuten kannst, da kommt halt die Analyse dann mit rein. Dann sind das genau solche Kleinigkeiten. Lieutenant Dan, der redet schnell, was er sagt, ist wichtig. Und jeder Mensch weiß, wenn du den schon siehst mit dieser Klorolle in der Hand, hör zu, der hat nicht viel Zeit.
Genau.
So, das sind einfach, das sind Gewohnheitssachen, die du selber siehst und wahrscheinlich gar nicht wahrnimmst. Aber der Regisseur hat dran gedacht. Und eine Szene verändert sich sofort, wenn er das nicht hätte.
Ja, von wegen Steven Spielberg. Ich finde da ja noch viel besser ist sein Schützling Robert Zemeckis. Ich habe zufällig vorgestern, weil mir langweilig war, nochmal Back to the Future geschaut, was man halt so macht, wenn einem langweilig ist. Und das erste Mal, wo wir Marty McFly sehen, ist halt, ne, er kommt da rein, man sieht seine Schuhe, erstmal wie er das Skateboard hochflippt und so. So, alles geschenkt. Es dauert tatsächlich sehr, sehr lange, bis wir zum ersten Mal sein Gesicht sehen.
Ja.
Ist mir vorher noch nie aufgefallen. Ja. Weil wir sehen es einmal ganz, also fast im Profil, als er die Sonnenbrille aufsetzt, aber wir sehen es nicht frontal. Diese ganzen, das coole Skateboard hochklippen, den Verstärker aufdrehen, die Gitarre bereit machen, die Sonnenbrille aufsetzen, in die Seiten hauen. Überall da sieht man sein Gesicht nicht. Mhm. Das Gesicht sieht man zum ersten Mal, wenn er hinten in dem Schutthaufen sieht und die Brille abnimmt, in dem Moment, wo er versagt hat.
Ja.
Da sehen wir zum ersten Mal Marty McFlys Gesicht. Und das ist kein Zufall.
Ja, und da
weil es geht ja darum, dass die McFlys Versager sind.
Da, ne? Genau, und da sieht ja. Er, genau, und das ist halt unbewusst für, ah, guck, so, wird ja. Er sich, so würde er sich gerne sehen,
ja,
so ist er genau, wirklich.
So ist er wirklich.
So,
ist er
wirklich. So wäre er gerne und dann, ah, guck, da wo du das Gesicht siehst, so ist er wirklich.
Ja. Und ja. Das ist natürlich etwas, wenn du da jetzt in die Filmanalyse reingehst, da sieht man dann sowas, da schreibt man dann sowas auf und es wirkt dann von außen erstmal total überinterpretiert. Ist es aber nicht. Das hat der Regisseur natürlich mit Absicht gemacht, weil du kommst ja nicht freiwillig auf die Idee, nicht das Gesicht deines Hauptdarstellers zu zeigen. Das ist ja ziemlich genau das Gegenteil von dem, was du eigentlich willst. Aber wenn du das so machst, dann triggerst du halt eben so unterbewusste Sachen wie, ah, stimmt, der Typ ist eher ein Lutscher.
Ja, aber vor allem, du kannst es halt auch unterbewusst, du kannst es sofort einordnen. Du weißt einfach, Lieutenant Dan ist ein Typ, mit dem fackelt nicht lange. Mhm. Ist ja auch so. Du siehst ja auch die ganze Zeit, den ganzen Film hindurch immer, sollten wir in Deckung gehen und die Schnauze halten. Der führt das nicht mehr aus, der sagt, in Deckung! Ja. Schnauze halten! So kurz, genau. Prägnant, knackig.
Also was ich beim Thema Filminterpretationen ganz wichtig finde, ist, weil wir fetzen uns ja gerne. Wir die Kackis, was wir oft machen und lustvoll machen, ist, dass wir uns streiten und versuchen, andere von uns von der Meinung zu überzeugen. Und so, ich finde, man muss sich echt bewusst sein, dass bei solchen Sachen wie hier, wo wir von Kunst sprechen, jeder das Recht hat, eine eigene Meinung zu haben. Und das ist keine Naturwissenschaft, die Interpretation von einem Film. Also in der Naturwissenschaft, da gibt es Fakten, die sich erwiesen haben oder die erwiesenermaßen falsch sind. Wenn wir hier über Kunst sprechen, dann eine Interpretation kann meiner Meinung nach nicht falsch oder richtig sein. Sie kann nur eher plausibel sein oder eher unwahrscheinlich?
Ich würde da sagen, massentauglich oder halt
ja,
gruppentauglich.
Das,
ja, kommt drauf an, du kannst auch eine falsche Analyse sagen, indem du völligen Nonsens
erzählst. Ich meine, weiß ich nicht, bei manchen Sachen, bei manchen Filmen gibt es vielleicht auch Anspielungen, die zum Beispiel nur, weiß nicht, sowas wie Marty McFly oder bei Lieutenant Dan bei Forrest Gump, das versteht jeder, das ist massentauglich.
Nee, das versteht jeder in unserem Kulturkreis.
Okay, gut. Im westlichen Kulturkreis, genau. wo der Film aufsteht. Okay, gut. Ja, massentauglich im westlichen Kulturkreis.
Genau,
aber jetzt weiß ich nicht, ein Skateboard-Insider zum Beispiel, das verstehen nur Skater dann zum Beispiel. Ja. Das finde ich dann ist nicht mehr, das ist ein Hinweis, der ist nicht mehr massentauglich.
Ja, das ist alles vollkommen richtig. Was ich aber mal noch dazu sagen wollte, ist Interpretation, ja, da gibt es kein falsch und richtig, solange du es belegst.
Mhm.
Innerhalb des Textes, wollte ich schon sagen, innerhalb des Films.
Mhm.
Aber es ist ein Unterschied zwischen Interpretation und Analyse. Und gerade bei der Analyse, dass du analysierst, was handwerklich passiert ist.
Ja.
Also die Tatsache, dass jemand, der aufs Scheißhaus rennt, eine gewisse Dringlichkeit ausstrahlt, ist keine Interpretation, sondern ein Beobachten der Situation.
Genau.
Die Analyse dahinter wäre jetzt zu sagen, dass der Amerikaner innerhalb des Vietnamkrieges
vollkommen überstürzt gehandelt hat.
Genau, vollkommen überstürzt, aus einem gewissen Druck von außen heraus gehandelt hat und das in dieser Szene symbolisiert wird. Lieutenant Dan's scheißen gehen müssen, war die überstürzte Kriegshandlung in Vietnam. Das ist eine Interpretation.
Aber trotzdem mit dem Komfort der Heimat, weil man halt auch die Leute noch in der Gegend halt, also der wischt sich den Arsch nicht mit einem Bambusblatt ab, sondern mit richtig weiß gebleichten amerikanischen Klopapier.
Und das wäre halt eine Interpretation und das ist ganz böse gesagt, und ich weiß, ich beleidige jetzt viele Intellektuelle da draußen, sorry, aber das ist Spielerei und das ist eine Analyse der handwerklichen Arbeit.
Ja.
Und da
gibt's halt einfach auch Sachen, die sich durchgesetzt haben und die halt auch, dann spricht man von Handwerk. Wie ein Nagel in einem Wandhaus, weißt du. Du kannst das natürlich auch mit einem Piano machen, aber am besten nimmst du einen Hammer.
Und das ist im Prinzip so, das muss man so vergleichen, wie wenn du dir eine Altbauwohnung anschaust und sagst, oh Mensch, das sind aber schöne Fresken da oben. Ja, So, du denkst dann halt darüber nach, geil, wie haben die die da hingekriegt und so weiter. Das ist das Gleiche, worüber wir uns Gedanken machen, wenn Lieutenant Dan scheißen geht. Warum hat er das gemacht, wie hat er das gemacht und welche Auswirkungen hat das?
Genau. Wenn,
Interpretation ist dann nochmal was anderes.
Genau. Wenn ihr, liebe Hörer, irgendwie Bock habt, auch hochtragend über irgendwelche Filme zu analysieren, aber ihr kriegt es selber nicht hin, weil euch vielleicht die Worte nicht einfallen oder ihr die Ideen nicht habt, übt das. Ja. Wie fast alles im Leben ist das Übungssache. Ja. Wenn du jahrelang über Filme laberst, laberst du irgendwann halt immer mehr über Filme und dann fallen dir immer mehr Dinge auf. Und je mehr du weißt, desto mehr Dinge fallen dir dann auf. Und je mehr du dich austauschst mit anderen Leuten. Also wenn man interessant und lange und gut über Filme reden will, dann gibt's nur eins, macht das einfach, das zu üben. Diskutiert mit den Leuten nach dem Kinogang, sprecht, also lest euch auch mal solche Filmanalysen durch. So unser Wissen über Filme kommt ja auch nicht aus dem Nichts.
Wie gesagt, Analysen, nicht Interpretation. Da hat Tobi schon recht.
Das muss man
ein bisschen voneinander trennen. Ich kann nur sagen, wer von sich selber meint, dass er das mal lernen möchte. Mhm. Also wer von sich selber sagt, er kann das schon, super gut, damit kommt man am Stammtisch schön weit. Aber ansonsten, wer es wirklich sich mal angucken möchte und auch da Interesse daran hat, James Monaco, Film verstehen. Die Filmerbibel von jedem.
Filmstudentenbibel.
Die Filmstudentenbibel, wirklich.
Ist das ein Buch?
Die ist scheiße schwer und das ist mega anstrengend, sich da durchzukämpfen. Aber wenn du das einmal auf die Kette
ist
hast,
auch was der. Vieles obsolet mittlerweile,
ja,
aber früher angewandt.
Monacos Buch Film verstehen kommt immer noch jedes Jahr in einer neuen Auflage raus.
Also in einer
neu aufgearbeitet.
Ich meine nicht, dass das, was er da schreibt, obsolet ist, sondern der beschreibt eben viele Techniken, die obsolet sind, weil sie nicht mehr gemacht werden.
Ach so, ja.
Aber früher logischerweise gemacht wurden.
Ja, aber die halt zum Handwerk gehören.
Genau.
Wie war's, James Monaco?
Film verstehen.
Ja.
Kann ich dir mal rein, wenn du willst. Schreibe ich in die Shownotes, also in die Episodenbeschreibung drunter, wenn ihr euch das gerne
einführen möchtet. Hat wirklich, also ich weiß noch, damals in unserem Studium, jeder Filmstudent, als auch viele Regisseure, die ich im Laufe meiner Karriere kennengelernt habe, jeder hat dieses verkackte Buch.
Und mega interessante Frage, die mich auch schon oft oder uns auch oft schon oft beschäftigt hat vom Holger, ob der Autor solche Sachen absichtlich macht oder aus Versehen. Und da haben wir schon oft drüber gesprochen. Wir können es in vielen Fällen nicht ausschließen, dass es aus Versehen ist. Und ich bin mir sicher, dass auf jeden Fall ein zweistelliger Prozentsatz all dieser krassen Dinge, die wir in Filmen meinen rauszulesen, aus Versehen passiert ist. Ey, das ist nur meine persönliche Vermutung. Mhm. Da bin ich mir sicher, dass mindestens 10% von diesen ganzen Symbolen da zufällig drin gelandet sind. Oder vielleicht hat es der Regisseur auch unterbewusst eingebaut.
Das ist halt viel.
Kann auch sein. Ich persönlich hab da die Meinung, und da stehe ich nicht alleine da, es ist scheißegal, ob die Sachen absichtlich oder aus Versehen da drin gelandet sind. Denn in dem Moment, wo sie unser Gehirn als Zuschauer erreichen, tun sie was mit uns. Und lassen uns darüber nachdenken. Wir werden es bei den meisten Sachen nicht wissen, ob es aus Versehen oder Absicht war, aber das ist für uns, für die Neuronen, die in unserem Gehirn zünden, wenn wir das sehen, egal.
Das muss man sich im Prinzip so vorstellen, wenn ich jetzt heute hingehe, ich nehme ein 2-Euro-Stück und Schnitt, 4000 Jahre später findet jemand mein 2-Euro-Stück. Ob ich das mit Absicht dahingelegt habe oder ob es mir aus der Tasche gefallen ist, ist für den Fund scheißegal. Wichtig ist, es ist da und ab jetzt beschäftigt es die Leute, weil die eine 4000 Jahre alte Münze gefunden haben. Wenn wir eine Symbolik, also eine interpretative Symbolik, nicht eine analytische, innerhalb eines Films haben, ob das jetzt Absicht war oder unabsichtlich war, spielt überhaupt keine Rolle, weil Fakt ist, sie ist da. Und dann kann man drüber reden. Aber gerade, wie gesagt, solche Dinge wie mit dem Klopapier oder ähnliches, also wer schon mal an einem Filmset war, weiß, dass es so ungefähr der langweiligste Job der Welt ist. Und es gibt ganz, ist ja wirklich so.
Ja,
und
es gibt phasenweise schon. Ja.
Weil man nur wartet immer, dass irgendwelche anderen Leute
das machen. Ohne Scheiß, 80% der Zeit drehst du Dialogszenen und da passiert halt nichts.
Die sind für den Regisseur interessant. Selbst der Kameramann ist irgendwann gelangweilt. Sobald er sein Bild eingerichtet hat, ist dem langweilig. Ja. Hurry up and wait.
Ja, und was soll ich sagen? Es gibt sehr, sehr wenig, was da zufällig passiert. Einfach weil du von 2 bis 40 Leute hast, die auf einen Monitor starren und sich dieses Bild angucken. Stundenlang. Und das auch in der Vorbereitung schon stundenlang. Weil was man vergisst an der Sache ist, sagen wir mal, wir drehen jetzt eine Szene, Social Network, diese Schlussmachszene ganz am Anfang, wo sie in der Bar sitzen und sie macht mit ihm Schluss.
Ja, Spoiler-Alarm so. Übrigens heute.
Ja, das ist die erste Szene. jetzt in dem Film sehen wir eine volle Bar, voller Schauspieler, die Getränke haben und so weiter. Da kann man natürlich sagen, da passiert viel zufällig. In der Realität ist es aber für gewöhnlich so, da ist ein Filmstudio ein leerer, weißer Raum. Mhm. Und dann hast du Leute, die verwandeln das Ding in eine Bar, wo Schauspieler sitzen, die was zu essen in der Hand haben. Also sprich, das kann gar nicht zufällig sein. Ja, dass der Stift jetzt links, nee, auch dass er links oder rechts liegt, wird nicht zufällig sein. Wenn der zufällig auf einen Statisten im Hintergrund zeigt, der so ähnlich aussieht wie Arnold Schwarzenegger, der Vorfahre von dem Typen war, der da jetzt spielt. Das kann Zufall gewesen sein. Aber alles andere muss ja extra dafür gebaut werden, im Normalfall. Ja. Also gerade in Hollywood. Ne? In Deutschland sieht das anders aus, aber in Hollywood wird ja meistens alles dafür gebaut. Und dann ist es kein Zufall. Ich meine, für Titanic hat James Cameron zweimal dieses Schiff nachgebaut.
Ja.
Das heißt, da ist nicht zufällig irgendwo ein Reling. So, das Ding ist ja extra dafür gebaut worden, damit es so aber gedreht werden kann. Es
gibt genau von diesen Sachen, die du halt sagst. Ich habe mir heute ein Interview mit Jude Law reingezogen, wo er über den Film AI, künstliche Intelligenz, ja, spricht. Ich kann mich noch so daran erinnern, weil ich, als ich das gesehen habe, musste ich tatsächlich in meinem Büro, musste ich kurz lachen, weil ich mich an eine Hausarbeit erinnert habe, die ein Kommilitone von mir damals geschrieben hat, zum Thema, ich glaube, was waren das, Menschendarstellung im Film AI, künstliche Intelligenz halt, ne? Und da hat er sich die Rolle von Jude Law halt auch rausgenommen, den Gigolo Joe, den er spielt, diesen Roboter. Und dass er halt dann auch sah, weil der hat ja so ein, immer wenn er läuft, guckt er ja irgendwann immer nach links und sieht aus, als würde er mit den Schultern so irgendwie so kurz wie so dancen oder irgend sowas, ne? Und er hat das so interpretiert als, dass der Roboter quasi versucht oder analysiert auch, dass der Roboter versucht, in seiner Verklemmtheit oder in seiner Maschinenartigkeit versucht, so menschlich wie möglich rüberzukommen, es aber überhaupt nicht schafft, seine Bewegungsabläufe so smooth wie wir halt hinzukriegen, weil ihm Evolutionsschritte fehlen etc. bla bla. Und heute habe ich diese
Evolution fehlt.
Ja, und heute habe ich diese dieses Interview mit Jude Law gesehen, der ganz ganz passioniert über diesen Film erzählt hat und dann meinte, ja, wir haben versucht, der Rolle des Gigolo Joe einen Spleen zu verpassen. Spielberg und ich. Hä, inwiefern? Naja, wenn er darauf achtet, er geht ja immer ein paar Schritte und dann guckt er nach links. So, oder nach rechts, ich weiß, er nagelt mich darauf jetzt nicht fest. Er guckt ja immer zur Seite. Ja, das ist sein Bewegungsablauf, der ist in ihn reinprogrammiert, den macht er einfach.
Ja. Toll.
Oder halt auch da stehst du, ah ja, okay. Oder was Tobi halt auch gerade meinte, diese Zufälle, die dann zufällig entstehen. Es gibt ganz viele Leute, die sich bei The Dark Knight das Maul zerrissen haben. In der ersten Szene, in der Bruce Wayne das erste Mal auf Harvey Dent trifft, in diesem Restaurant, wo die da sind, wo er mit seiner russischen Balletttänzerin ankommt. Da gibt es einen Schwenk, wo du im Hintergrund als Gast einfach da sitzend Heath Ledger siehst.
Der sitzt da einfach
in diesem Restaurant. Da haben Leute Sachen reininterpretiert, dass der Joker natürlich Batman immer einen Schritt voraus ist, dass er natürlich weiß, dass es Bruce Wayne ist, dass er natürlich in seiner Nähe ist und weil Bruce Wayne kennt ja jeder und ihn als Joker abgeschminkt kennt ja keine Sau. Die Geschichte hinter dem Bild ist dann folgende: Einer von den Extras ist krank geworden, Heath Ledger hatte Zeit und hat sich einfach damit hingesetzt.
Extras sind Statisten.
Aber so viel zum Thema Zufall, ne? Es ist trotzdem kein Zufall, dass der da sitzt. Es hat nur mit der Handlung nichts zu tun.
Absolut nicht. Und vor allen Dingen, man darf es dann an dem Punkt dann auch nicht überinterpretieren, weil es aktiv kein Teil der Handlung ist, den der Regisseur auch nicht angespielt
aber,
hat.
Aber das Beispiel Arnold Schwarzenegger, was ich gerade brachte, in dem Film Welcome to the Jungle mit hier The Rock und Sean William Scott, da gibt es tatsächlich eine Bar-Szene, wo im Hintergrund Arnold Schwarzenegger sitzt. Einfach weil der zu Besuch am Set war. Der steht auch nicht in den Credits.
Echt?
Der hat dann eigentlich gesagt, ja, dann setze ich mich halt dahin.
Aber ich finde die Nummer mit Heath Ledger klasse. Es ist völlig zufällig passiert. Keine Intention. Niemand am Filmset hatte vermutlich die Intention, mir damit irgendwas über den Joker zu sagen. Aber bei mir als Rezipient kommt da was an, das für mich persönlich die Geschichte ein Stück weit tiefer macht.
Genau, und das meine ich mit der Münze vorhin. Ne? Ist, egal, wie sie da hingekommen ist, es ist da.
Ja,
ganz genau.
Bevor wir weitergehen zur nächsten Zuschrift, habe ich noch eine Hausaufgabe für die Hörer, wenn sie Bock haben, sich mit filmtheoretischem Scheißdreck zu beschäftigen. Ich habe mich vor ein paar Tagen aus einem Grund, fragt nicht, Zufall, habe ich mich mit dem Thema Türen in Filmen beschäftigt. Hausaufgabe. Achtet mal in Filmen und Serien darauf, wie Regisseure Türen benutzen, um die Beziehung zwischen Figuren zu erklären oder zu untermauern oder tiefer, noch tiefer zu machen. Ist die Tür geschlossen, nur halb geöffnet? Ist die Tür offen? Kann der eine nicht zum anderen rein, weil die Tür nur ein Spalt geöffnet ist?
Wer macht sie auf? Wie macht er sie auf?
Ja. Genau. wenn du einen Raum zeigst, wo eine Tür schon offen ist, ist das ein völlig anderes Feeling, eine völlig andere Message in Anführungszeichen, wie wenn da eine Tür zu ist oder vielleicht sogar gerade zu geht. Hausaufgabe: achtet auf Türen in Filmen. Und garantiert ist die Hälfte davon einfach nur zufällig. Aber wenn es die Geschichte für euch tiefer macht.
Ey, kommt also gerade eine Tür. Also ich kann mir vorstellen, dass in ganz vielen Fällen, gerade jetzt bei so Türgeschichten, das nicht zufällig ist, weil kein Filmemacher auf diesem Planeten tut sich einen Gefallen mit einer Tür im Bild. Hm. Das ist immer Pain in the ass, eine fucking Tür zu drehen, weil du immer zu wenig Platz hast, du musst immer die Kamera mega kompliziert hinstellen, damit man vernünftige Bilder bauen kann. Eine Tür ist immer beschissen.
Ton vor allen Dingen mal.
Ton ist mega beschissen bei einer Tür.
Versuch mal das Quietschen bei einer Tür rauszufinden.
Ja, oder auch beide gleichzeitig zu angeln. Je nach Set, wo du das machst, ne, du musst ja beide Schauspieler irgendwie angeln. Ja. Also den Ton abgreifen über das Mikrofon von oben. Das geht nicht. Du hast zwei im Zweifel, wenn du nicht im Studio drehst, sondern Originaldrehorten, der eine steht im Hausflur, der andere in der Wohnung. Das sind zwei völlig unterschiedliche Tonwelten. Aber schneid die mal aneinander.
Brauchst du zwei Tonmänner, ja, ist Hustle.
Nee, aber das klingt vor allem scheiße, wenn der eine halt und der andere nicht.
Ja, ja.
Weißt du, also eine Tür ist immer Pain in the ass, wenn du die drehst.
Auf der anderen Seite ich weiß, das klingt weird, aber ich habe mir viele Gedanken über Türen in den letzten Tagen gemacht. Türen sind eine zentrale Technologie unserer Kultur, unserer Menschheit.
Und auch ein mega mächtiges Symbol.
Es gibt uralte Türen, so Steintüren, die viele, viele, viele 10.000 Jahre alt sind, die aus so Steinzeit, sage ich jetzt mal als laienhafter Archäologe kommen. Stellt euch mal eine Welt ohne Türen vor. Türen sind super weird, Mann.
Türen, Leute, Türen, meine
Türen sind vor allen Dingen halt auch so das zentrale, eins der zentralen Spannungselemente in jedem Western.
Ja,
immer.
Tür und
Saluntür, ja.
Nee, nicht nur die Saluntür, auch die von dem leerstehenden Haus mitten in der Wüste, wo du nur in dem Türrahmen siehst, wie gerade, benutzt Tarantino sehr, sehr gerne. Sein Kofferraumshot, sein berühmter zum Beispiel, ist im Prinzip auch nur eine Abwandlung der Spannungskurve Tür.
Ja. Ja, Mann.
So, gut.
Türen, Türen, Türen.
Fit.
Dann haben wir jetzt einen ganz, ganz kurzen Ausflug in die Physik. Und zwar hat uns der Ben geschrieben, wir haben im Nachgang zur Avengers-Folge, nicht in der Avengers-Folge selbst, sondern im Nachgang, hat uns ein Hörer geschrieben, dass der Titan hier in unserem Sonnensystem keinen Mond hat. Der Titan ist ja selbst ein Mond, ja? Und dass der Titan aufgrund des Dreikörperproblems selbst keinen Mond haben kann. Das haben wir leider dann übernommen. Das ist nicht ganz richtig. Das Dreikörperproblem in der Physik heißt nicht, dass ein Mond selber keinen Mond haben kann. Ein Mond kann sehr wohl selbst auch einen Trabanten haben. Der Ben schreibt, das Dreikörperproblem besteht darin, dass es keine exakte Möglichkeit gibt, die Umlaufbahnen eines Planeten, seines Mondes und dessen Submonden vorherzusagen. Es schließt jedoch nicht die Möglichkeit aus, dass es Submonde mit stabiler Umlaufbahn gibt. Also wenn wir drei Objekte haben, die umeinander kreisen, so im planetaren Maßstab, können wir die Umlaufbahn von denen wohl nicht exakt vorhersagen. Abgefahren.
Okay, krass.
Der Titan, der MCU-Titan, also der Marvel-Titan, könnte also theoretisch identisch sein mit dem uns bekannten Titan, vorausgesetzt, alle bisherigen Astronomen wären zu ungeschickt gewesen, den Submond zu entdecken. Cool. Vielen Dank für die Richtigstellung, lieber Ben.
Nice.
Super. Und jetzt habe ich eine spannende Mail von der Xenia.
Das war mal was richtig Handfestes jetzt gerade gewesen. Super gut, ey.
Die Xenia. Spannend. Die Xenia hat mich mal angeschrieben, dass sie uns dankt für unseren, ich sag mal, kritischen Rationalismus, dass wir immer alles hinterfragen und das so ein bisschen schüren, dieses kritische Nachdenken und Nachfragen, weil ihre Mutter abfährt auf so Esoterik-Kram und auf so transzendente Theorien. Mhm. Und dass sie mit ihrer Mom immer wieder aneinander kommt und die diskutieren.
AstroTV.
Unter anderem hat sich ihre Mutter gegen Organspende ausgesprochen und gesagt, sie ist gegen Organspende. Und dann hat mich das interessiert und habe die Xenia nochmal, da habe ich nochmal gebohrt und Xenia gefragt, ey, würde mich interessieren, so, welche Argumente bringt deine Mutter denn gegen Organspende hervor?
Witzig, ich habe vor 2 Tagen meinen neuen Organspendeausweis jetzt in mein Portemonnaie gepackt.
Super.
Echt, vor 2 Tagen erst.
Ich habe meinen auch immer dabei. Pass auf, finde ich interessant, das jetzt nicht, um Xenias Mutter zu bashen, sondern weil ich das auch interessant finde, Gegenargumente ans Licht zu führen. Pass auf. Argumente gegen die Organspende. Also, ein Argument von meiner Mama ist, dass wenn man ein Spenderorgan bekommt, man auch die Gefühle, Emotionen dieser Person übernehmen würde.
Gefühle werden im Herz gespeichert.
Genau, das war die
zukünftige Arzt. Ja, ja, nein. Nein. Was das angeht, sind deine Organe ziemlich rational. Die erinnern sich nicht, deine Leber erinnert sich nicht daran, was du mal durchgemacht hast, als du dich von deiner besten Freundin getrennt hast.
Nee, also man muss das ein bisschen separieren an folgender Stelle.
Separieren.
Separieren. Also wenn wir über Hirntransplantation sprechen, bin ich dabei. was natürlich sein kann, wenn wir über großflächliche Darm- und oder Drüsentransplantation sprechen, reden wir zwar nicht von Erinnerungen, aber die Möglichkeit der Persönlichkeitsveränderung aufgrund von Hormonwechseln.
Ich glaube, was ich nicht weiß, ist, ob das schon mal gemacht wurde,
so großflächig Drüsen und Darmteile zu transplantieren, dass sich die Persönlichkeit wirklich ändert. Das weiß ich nicht. Aber theoretisch wäre das so.
Aber jetzt stellen wir uns mal kurz vor.
Deine Persönlichkeit nach so einer Transplantation ändert sich höchstens aufgrund der Medikation, weil dein Körper vielleicht, um das anzunehmen, die Hormone hochfährt.
Diese Nummer mit dem Darm, also ein Teil deiner Persönlichkeit findet tatsächlich im Darmtrakt statt.
Das habe ich auch nicht im Gehirn. Ja, das habe ich auch schon oft gehört, weil es da so viele Neuronen und
Drüsen.
Drüsen. Ja, ich halte mich zurück mit tiefbiologischen Begriffen. Ja. Da gibt es so Zeug drin, das deine Stimmungen beeinflusst.
Also das, ich hatte das damals mit meiner Freundin Ramona, die ist Psychologin, hat mir ganz viel, also für die das nicht wissen, ich erwähne das jedes Mal, ich muss damit irgendwo mal
aufhören. Es gibt ja auch manchmal neue Hörer.
Ja, stimmt.
Manchmal.
Was wollte ich sagen? Genau. Das war doch vor ein paar Jahren hier so ein Riesenthema, dass er war südamerikanischer Chirurg mit einem russischen MS-Patienten eine Kopftransplantation durchführen wollte.
Ja, ja.
Und da war nämlich Thema, also das hatten wir auch das Thema, und das haben wir dann in irgendwelchen Berichten und so Kritiken zu dem Thema auch gelesen, dass es durchaus möglich ist, dass dabei eine völlig andere Person bei rumkommt, weil das Gehirn natürlich ich will jetzt nichts Falsches sagen, synaptischen Erinnerungen oder wie auch immer dieses Zeug entsteht, mitbringt, aber eben diese Drüsentätigkeiten, also diese Hormonerschaffungen innerhalb des Darmtraktes, verändert halt auch deine Persönlichkeit. Mhm. Das heißt, die Mischung aus dem Speichernetz und den Drüsen des einen Gehirns und das des anderen Gehirns, sprich dem Darmtrakt, würden sich vermischen. Also es ist mega spannend, was da theoretisch bei rumkommen könnte, aber es hat mit Gefühlen nichts zu
tun. Ja, jetzt stellen wir uns mal kurz als Gedankenexperiment vor, das wäre richtig. Gefühle werden in den Organen gespeichert. Wenn ich in der Situation bin, dass ich ein Spenderorgan annehmen will oder muss, dann geht's um die Wurst. Das ist mir doch scheißegal, dass ich dann ein bisschen glücklicher oder wütender oder ein bisschen trauriger oder ein bisschen aufgekratzter oder ein bisschen skeptischer werde, wenn ich eine neue Leber krieg. Ich will überleben, Alter.
Ich fände es auch witzig, wenn Leute halt wirklich, weiß ich nicht, ein Penistransplantat jetzt kriegen und sagen, oh, der verhält sich aber anders als mein anderer Dödel.
Ja, Zufall.
Ja, Mensch, also ich find, Junge, das liegt nur daran, weil die ganzen schlechten Erfahrungen von dem anderen Dödel jetzt an dir hängen.
Nächster Punkt, was für sie, also Xenias Mama, auch gar nicht geht, ist, dass man sich in Frankreich und Österreich ja explizit gegen die Organspende aussprechen muss, sonst ist man ja automatisch Spender. Sie sieht das als völlige Versklavung. Xenia schreibt in Klammern, was Blödsinn ist, weil jeder angeben kann, ob er nicht spenden will. Mhm. Also man hat die Wahl.
Ja.
Also lass uns da nicht zu tief einsteigen, weil über dieses Opt-in und Opt-out-Verfahren, über das da diskutiert wird, da gibt es schon ein paar, ich sag mal, ethische Dinge, über die man streiten kann. Aber meiner persönlichen Meinung nach, ey, da geht's um Menschenleben, Mann. Und dann lass halt ein paar Leute unglücklich sein, weil sie aus Versehen nach ihrem Tod ihre Organe weggegeben haben. Es geht um Menschenleben, Mann.
Also als Beispiel, mein Opa hatte vor der Geburt meines Vaters eine Herztransplantation. Also ich würde hier nicht sitzen und mit euch Scheiß erzählen können, wenn es das nicht geben würde.
Ja.
Ja. Ja. Weiter geht's. Man kann ja auf dem Spenderausweis angeben, was nicht gespendet werden soll. Sie glaubt dem nicht, sondern sagt, dass dann ja eh gleich alles genommen wird, wenn sie schon mal dabei sind.
Ja, dann hast du ein Vertrauensproblem.
Ganz ehrlich.
Dann hast du ein Vertrauensproblem, aber ganz auf der anderen Seite halt auch, wenn du hin bist und was von dir genommen wird, was kümmert's dich?
Ohne Scheiß, was ist, ja und, selbst wenn.
Ich konnte auch auf meinem Spenderausweis angeben, was genommen werden darf und konnte auch sagen, was unbedingt nicht genommen werden soll, wo ich mir denke so, ganz ehrlich, wenn jemand mit meinen Augen im Kopf rumläuft, viel Spaß. Ja, also mir haben sie gute Dienste geleistet. Bitteschön. Ich brauche sie offensichtlich mehr, ich bin hirntot und liege unter der Erde. Ja. Nee, sorry, ich bin ja geschnupfte Asche dann.
Ja, also ohne Scheiß, ne? Also die ich meine, wisst ihr, wie schnell so ein Organ vergammelt ist? Also wenn du tot bist. Das heißt, du hast wahrscheinlich 4 Tage oder so, hast du dann noch als Leiche Spaß an deiner Leber und danach ist die eh weg.
Ja.
Ne? Also.
Bevor dein Körper sie selber anfängt zu zerstören.
Genau.
Halt auch einfach, damit sie kein anderer mehr haben kann.
Also. Nächster Punkt. Außerdem lebt man ja noch, wenn die Organe entnommen werden. Und durch die Organentnahme wird man dann getötet. Dass der Körper ja nur noch durch die Maschinen am Leben gehalten wird, lässt sie nicht zählen.
So, wo ist der Beweis dafür?
Ja, stell die Maschine.
Nee, wo ist der Beweis dafür, dass gesagt wird, dir wird die Haut quasi bei lebendigem Leib.
Also pass mal auf, die Mama hier, die sagt ja damit im Prinzip, wenn Leuten werden Organe entnommen, obwohl sie noch leben. Und also, liebe Xenia, ich vermute, deine Mutter hat nicht ein Problem mit der Organspende, sondern sie hat allgemein ein Vertrauensproblem, wie Richard gerade gesagt hat.
Ich hab's da, ihre Mutter hat einfach Angst.
Sie hat
Angst und tut das halt dann damit ab, aber das. Ja, und ja, klar, daraus resultiert ein Vertrauensverlust.
Und ein Punkt kommt noch, das nächste wird ganz seltsam. Also, der Körper muss vollständig bleiben, auch bei einer Todspende. Wenn ein Organ dem toten Körper entnommen wird, verliert der Körper einen entsprechenden Teil seiner Energie, die er aber vollständig braucht, damit die Seele vollständig in die nächste Dimension oder so rübergehen kann. So oder ähnlich.
Okay, das sind selbst die Katholiken,
Alter. Pass auf, ich hab da einen Heilstein für. Deine Mama kann den gerne für, sagen wir mal, ach, weil du es bist, 5.000 Euro kaufen.
Der kann es nach dem Tod durch das Herz ersetzen.
Ganz genau. Also
damit jemand anders leben
kann. Wenn das dann passieren sollte, ist durch diesen Stein garantiert, den kannst du wie so ein Hecktaler dann bei Petrus an der Pforte abgeben, kommt sie definitiv in die nächste Dimension. Je nachdem, in welche Petrus sie lässt.
Ich meine, weißt du, bei solchen Dingen muss man ganz klar sagen, du kannst die Nicht-Existenz des Pumuckls nicht beweisen. So, wir wissen nicht, ob das stimmt. Und wenn sie ihren Körper oder wenn Personen, die das glauben, ihren Körper ganz lassen wollen, hey, und wenn sie im Endeffekt recht hatten, sind wir gearscht, sie nicht. Schön für sie, freut mich dann für sie. Wenn es dann doch nicht stimmt, dann sind halt einige Kinder gestorben oder Väter oder Mütter. Ist auch scheiße, weil sie hätten ein Herz ja haben können oder ähnliches.
Wirft vor allen Dingen so ein moralisches Dilemma auf, wenn man dann halt, weiß ich nicht, das Hühnchen auseinandernimmt und dann sich, weiß nicht, Hühnerherzen brät und dann die eine Keule und dann die eine Leber und dann so, hast du auch alles auseinandergenommen. Was ist denn, also wenn man diesen hohen Standard dann bei sich ansetzt, was ist mit dem Hühnchenhimmel?
Ja, vor allem Hühnchendimension. Also ich meine, das Ding ist, Leute, die Spenderorgane kriegen, sind ja im Normalfall extrem geprüfte Menschen, ob sie halt eben auch kein Schindluder mit dem Organ treiben. Ne? Das klingt ja schräg, aber ihr wisst, was ich damit meine.
Noch dazu geht's
so, halt es werden keine Säuferfixer oder ähnliches halt eben, die kriegen keine Leber. So,
stark Kranke und sowas. Und vor allem geht ja so eine Organspende auch durch mehrere Instanzen.
Da gibt es ja riesige Wartelisten.
Ja, das ist ja nicht so, dass wenn du tot bist, der Chirurg XY kommt, dir sagt, oh, die Nase sieht aber geil aus, die schneiden wir jetzt weg und die kriegt der Nächste, der auf eine Nase wartet. Nein.
Das meine ich auch gar nicht. Was ich meine ist, dass halt, das sind, ich sag mal, sinnvoll geprüfte Menschen, die, wie gesagt, ein Säufer kriegt keine Leber. So, Ende der Geschichte. Und sprich, Die Person, die die Leber nicht bekommt, weil du glaubst, dass die Energie deiner Leber halt verwendet wird, damit du ins Jenseits gehst, tötet eventuell eine Familie.
Ja, so, Mann.
Ne? Egal, ob es jetzt Kind, Mutter oder Vater ist, spielt da keine Rolle. Irgendwer verreckt daran und irgendwer ist immer irgendwers Kind. Und das finde ich ehrlich gesagt schwierig.
Damit tötest du indirekt dann 2 Leute, weil sagen wir mal dir,
ja, genau.
du hast einen schwierigen Autounfall oder sowas, bist hirntot, damit, sorry, hinüber. Ja. Also mehr als Gemüse, ein bisschen durchgekochtes Gemüse. Und wenn deine Organe dabei helfen könnten, dass, weiß ich nicht, 3 andere Menschen vielleicht dann noch überleben können.
Ja, die Xenia schreibt,
das sind dann halt aber natürlich Sachen, die dich halt auf der anderen Seite halt auch in beide Richtungen dann nicht interessieren. Bist du tot, ist es dir egal.
Ja. Ne? Xenia schreibt, da waren sicher noch 1-2 Argumente mehr, aber das sind jetzt die mir noch einfallen. Am besten war dann noch, dass sie meinte, ich bräuchte mal wieder einen kräftigen Klaps auf den Hinterkopf, um das zu verstehen. Und sie würde mich außerdem lieber sterben lassen, als dass ich ein Spenderorgan bekäme.
Das liegt in deiner eigenen Verantwortung, da können deine Eltern nichts tun.
Aber krasse Aussage. Ja. Zum Glück habe ich eine Patientenverfügung unbedingt machen und einen Ehemann.
Ja.
Gut, sie glaubt halt auch an die Reptiloiden,
von denen ihr in Skepsis berichtet habt. Ey, dazu möchte ich kurz was sagen. Ihr beide habt ja wunderbar schon den Hörern ins Gewissen geredet. In einer freien Gesellschaft muss jeder das Recht haben, an weirde Dinge zu glauben. Mhm. Und in einer freien Gesellschaft muss jeder das Recht haben, Nein zu sagen zu dieser Organspendenummer. Aber Leute, es geht um Menschenleben. Also holt euch so einen scheiß Organspendeausweis. Denn wenn ihr tot seid, interessiert es euch nach allem, was wir wissen, scheiß. Was damit. Und ganz ehrlich, wenn es einen Gott gibt, dann und er euch nicht ins Paradies lässt, weil ihr eure Leber gespendet habt, dann möchte ich mit diesem Kerl oder dieser Frau nichts zu tun haben.
Ja, das ist wahr.
Das stimmt allerdings.
Wie, du hast dein Herz einer vierfachen Mutter gegeben? Du kommst hier nicht rein.
Ja.
Deine Seele ist nicht intakt. Du hast ein Bein gespendet. Einbeinige kommen nicht in den Himmel.
Jetzt müssen wir dich falsch falten.
Scheiße.
Junge, ey.
Ja, aber
Tobi, du kommst als Klabuschtabärer wieder.
Wie du vorhin gesagt hast, selbst die katholische Kirche ist da weiter.
Ja.
Ist es nach katholischem Kanon verwerflich, Organe zu spenden?
Darauf wollte ich gar nicht hinaus, weil das weiß ich nicht genau. Ich glaube nicht. Also ich hab zumindest noch nie was dagegen gehört. Es gibt christliche Vereinigungen, ich glaube die Zeugen Jehovas zum Beispiel.
Ach, wir trinken Jesus Blut heute noch. Also.
Ja gut, das ist ja Wein, aber...
Jesus ist der Gott aller Organspender. Wir saufen, wir saufen seit 2000 Jahren sein Blut
und essen sein Fleisch.
Ja, Mann.
Sein Körper. Wolverine ist der Gott der Organspender.
Nee, aber stimmt, ne? Hier, das ist mein Blut und mein Fleisch, das für euch im Falle vergossen wird. Was ich meine ist, dass die, dass es hier vorhin hieß, dass du den ganzen Körper brauchst, um die Seele transportieren zu können. In der katholischen Theologie ist es so, dass Leib und Seele zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Ja. Also das eine interessiert das andere nicht. Es geht um deine Seele, nicht um deinen Körper. Deswegen kann Jesus dir auch alle wiederbeleben und heilen und so ein Zeug. Also es geht halt um,
also nicht Leute, um den Körper. Macht es wie Jesus, gebt her euer Fleisch.
Ja.
Dann, wir kommen langsam schon zum Ende dieser Folge Shitmenge. Der Philipp, mit dem hatte ich auch ein, zwei Mails ausgetauscht. Wir haben in der Herr-der-Ringe-Folge, lang ist es her, ja auch über das Silmarillion gesprochen, das die Buchreihe von J.R.R. Tolkien, in der er praktisch, wie
Tobi,
ein Buch, wie würde man das beschreiben, so die, wo er das Worldbuilding des Herr-der-Ringe-Universums...
Das ist das Herr-der-Ringe-Lexikon. Ja. Nee, es ist kein Lexikon, es ist schon ein Buch, also es ist,
ja,
es ist
aber
schon Prosatexte.
Ich weiß nicht, ich habe das auch zu Hause. Ich habe neulich, mich hat nämlich auch ein Fan wegen irgendeiner Sache, wie er sich mit seinem Bruder oder seinem Freund irgendwie so gestritten hat, und ich habe hinten im Index direkt das Wort nochmal nachgeguckt, Index, wo das hinten drin ist, weil ich das wirklich, ich habe das wie ein Lexikon benutzt, damit ich ihm darauf antworten
also
kann.
Das, die also das ist eine Vertiefung des Worldbuildings plus halt einige Vorgeschichten.
Ja.
Und der Philipp benutzt tatsächlich, was ich sensationell finde, der Philipp benutzt das Silmarillion im Religionsunterricht, er ist Lehrer, um gemischt religiöse Klassen einen Einstieg in, in den Religionsunterricht zu geben. Und
das ist gar nicht so
blöd. Ja, und er hat mal erklärt, wie er das macht. Mega spannend.
Jetzt bin ich gespannt.
Das Szenario für meine Hausarbeit war, also er hat eine Hausarbeit darüber geschrieben, wie er das macht, er ist Lehrer in der Ausbildung, für meine Hausarbeit war, dass man die erste Stunde in einer Klasse hält und keinerlei Plan vom Vorwissen und Interesse der Schüler an Rallye hat. Die Ziele, die ich mit dem Konzept erfüllen wollte, waren, sich einen Eindruck vom Vorwissen der Schüler zu verschaffen, zu einem Lehrplanthema überzuleiten und das Interesse für die Themen bei möglichst vielen zu wecken. Bei normalen Thema im Religionsunterricht arbeitet man oft mit einer Elementarisierung. Kurz, man dampft das Thema ein, um die Essenz herauszuarbeiten. Da es im Unterricht nicht darum gehen soll, wie man einen möglichst guten Zugang zum Silmarillion findet, habe ich das Konzept der Elementarisierung so angepasst, dass man dabei eine Verbindung zwischen einem Medium und dem eigentlichen Thema, zum Beispiel Gottesbild, Teufel, Engel, Tolkiens Schöpfungsgeschichte und so weiter schafft. Mhm. Okay, muss man erstmal drüber nachdenken. Wir versuchen das gleich nochmal zusammenzufassen. Das ist echt kompliziert. Wenn man nach diesem Konzept dann die Schöpfungsgeschichte, ich habe mich hier auf die Musik der Ainur beschränkt, durchgeht, kann man diese immer weiter zusammenstreichen, schreibt sie quasi nochmal neu und verwendet dabei eine Sprache, die an die Klasse angepasst ist. Wichtig ist hierbei, dass man unter den religiösen Themen, die in der Textstelle vorhanden sind, nur die rauswirft, die man für den Unterricht nicht gebrauchen kann und die Themen betont, die man im späteren Unterricht definitiv behandeln will. Wenn man über den Teufel reden will, betont man einfach den Bösen Ainur Melkor. Wenn das kein Thema sein soll, kann man Melkor weglassen. Das war die Vorbereitung, jetzt der Unterricht. Man erzählt der Klasse den vorbereiteten Text und unterstützt das durch ein Schaubild, in dem man wichtige Eckdaten aufführt. Wenn man fertig ist, sollen die Schüler sagen, was sie davon aus ihrer oder anderen Religionen oder auch Mythologien kennen. Diese ergänzt man dann im Schaubild. Bei Iluvata könnte also zum Beispiel Gott, Allah oder Göttervater stehen, bei den Ainur Engel oder Götter oder bei Melchior Teufel. Über die einzelnen Themen kann man dann reden und hat damit einen super Überblick über das Vorwissen der Schüler und einen Übergang, wenn eines der genannten Themen im späteren Rallye-Unterricht behandelt werden soll. Die Vorteile dieses Konzepts: Wenn man mit einem religiösen Text starten würde, müsste man sich für eine Religion entscheiden und würde diese damit quasi bevorzugen, was die Motivation der anderen Schüler mindern könnte. Mit Fantasy hat man also einen neutralen Startpunkt, der auch für Atheisten interessant ist. Das war die Kurzinfo zu meiner Hausarbeit. Falls euch einzelne Aspekte noch mehr interessieren, kann ich euch gerne noch schreiben.
Also ich finde die Herangehensweise super interessant, vor allem, weil ich diesen Punkt zu klug finde, mit was Neutralem zu starten.
Ja,
das ist so ein richtiger kleiner Spleen. Ich bin gerade auch ein bisschen baff.
Ich finde das mega klug.
Das war gerade eine Wall of Text, meine ich im positiven Sinne. Das war jetzt echt viele Infos. Ich versuche es nochmal kurz, bitte berichtige mich da auch, lieber Philipp, wenn ich das falsch verstanden habe. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Man nimmt das Silmarillion oder so den Herr-der-Ringe-Entstehungsmythos, um eine fiktive Religion zu haben, die für alle Schüler gleich unbekannt ist. Alle starten am selben Punkt, weil alle das erstmal nicht kennen. Und daran, da knüpft man dann Vergleiche an zu den Religionen der verschiedenen Schüler und lernt damit praktisch gemeinsam eine Religion neu kennen.
Ja, du arbeitest halt daran, im Prinzip, also zumindest das kann man dann zumindest machen, die Grundgedanken aller oder fast aller Religionen sind ja erstmal ähnlich. So, ne?
Also Archetypen. Der Gottestypus ist in der Fiktion genauso wie in der Religion.
Genau, also du hast eine Gottheit, du hast Helfer und du hast einen Gegenspieler. Genau. So, das hast du in fast jeder Religion.
Ja.
Und zumindest fällt mir spontan keine, außer Buddhismus. Der zählt immer nicht. Die machen so ihr eigenes Ding, aber alle anderen funktionieren ja im Prinzip so. Und du kannst dann genau diesen Archetyp einer Religion total runterbrechen auf was völlig Neutrales. Im Prinzip genau das, was Tolkien ja auch gemacht hat. Mhm. Das ist ja genau wie Martin bei Game of Thrones mit den Rosenkriegen, dass der im Prinzip immer wieder auftauchende Muster zusammengefasst hat in seiner eigenen Geschichte. Genau das hat Tolkien ja auch gemacht.
Finde ich aber total interessant. Finde ich aber wirklich interessant, wenn du im Religionsunterricht sitzt und überleg mal, du jahrelang dann halt auch als Teenie immer nur, jetzt sagen wir mal ganz gemein, immer nur das nachgeplappert hast, was dir irgendwie von Haus und Hof halt irgendwie vorgelebt wird und du dann mit was Neuem konfrontiert wirst, was aber 1:1 eigentlich auch darauf übertragbar ist und dann anfängst du, ja, aber warum? Und das ist dann, das finde ich dann schon ziemlich geil, weil da fängt dann so gesehen Religionsunterricht an, dass du anfängst, diese Sachen zu hinterfragen und auch aktiv das lernen möchtest, weil du dann auch gewöhnt bist, es mit der Fiktion zu vergleichen.
Und im besten Falle lässt du in erster Linie, also beim ersten Ansprechen, was er ja auch sagte, die Emotionen auch außen vor.
Mhm.
Also nicht nur, dass sich dann eventuell die eine Religionsgemeinschaft bevormundet fühlt, beziehungsweise übergangen fühlt, sondern dass du auch kritische Themen, wie zum Beispiel Logikfehler innerhalb von religiösen Laws aufzählen kannst, ohne dass sich jemand direkt dadurch beleidigt fühlt auf emotionaler Ebene durch das, was seine Eltern ihm beigebracht haben oder sein Priester oder wie auch immer, sondern halt erstmal nur, hier, das Logikloch findet im Silmarillion statt.
Ja.
Und im nächsten Schritt, der auch deutlich später erst stattfinden kann, sprechen wir über dieses Logikloch im Christentum zum Beispiel.
Ja, mega gut.
Finde ich super.
Eine interessante letzte Zuschrift habe ich jetzt
lehrt, noch. Das lehrt halt und verklärt mich einfach.
Ey, grandios, Mann. Ich hoffe echt, dass du eine gute Note dafür gekriegt hast.
Ja, Mann.
Lieber Philipp, ich wünschte, dass es noch viel mehr Lehrer, angehende oder bestehende Lehrer gibt, die so kreativ an solche Dinge rangehen. Mega gut. Ja.
Das ist wirklich, das finde ich gut.
Ja.
Das ist gut. Du bist ein Pädagoge offensichtlich.
Unser Hörer Excalibur schreibt uns zum Thema Hexen. Kleine Anmerkung zur super Hexenfolge. Erstens, Fred hatte beim Thema Feuerprobe, Scheiterhaufen, kurz reingequasselt. Feuer sei doch Teufelszeug. Wieso wendet die Kirche das an? Und es wurde nicht wieder aufgegriffen. Das Hand ins Feuer legen, wie auch der Tod durch den Scheiterhaufen, geht auf den Begriff des Fegefeuers zurück. Das Fegefeuer läutert die Sünde, die sich zu Gott bekennen, sodass die Seele reingewaschen und in den Himmel aufsteigen kann. Nicht zu verwechseln mit den qualenbereitenden Höllenfeuer. Die Seele der als Hexe identifizierten Person sollte durch das Feuer aus dem sündigen Körper getrennt werden und gereinigt in den Himmel aufsteigen können. Soweit die Theorie. PS, bin kein Experte, habe diese Interpretation nur mal so gehört, aber wie wir spätestens seit dieser Folge wissen, waren das vermeintliche Wissen und die Praktiken der Hexenverfolgung sowieso Kokolores.
Das stimmt, also ja, soviel ich weiß, ist das so, dass das der Gedanke dahinter ist. Worüber wir aber in der Folge gesprochen haben, ist dieser Punkt der Katharsis. Darüber haben wir gesprochen, diese Idee der Reinigung durchs Feuer. Und die ist älter als diese Fegefeuer-Idee. Also im Prinzip die Grundlage für den Gedanken, dass Feuer etwas Reinigendes hat, kommt, also die ist sehr viel älter, wahrscheinlich sogar noch sehr viel älter als die Idee einer Religion, weil Feuer halt eben desinfizierend ist, auf eine sehr grobe und beschissene Art und Weise, aber halt, wenn du nichts anderes hast. Ne? Also das Ausbrennen von Wunden und Ähnliches.
Das Kochen und das Grillen von Fleisch halt auch.
Das Kochen und das Grillen von Fleisch, genau. Und daraus sind dann logischerweise früher oder später eben solche, ich sag mal, mythologischen Grundsätze geschaffen worden, dass Feuer etwas Reinigendes an sich hat.
Ja.
So.
Ja.
Nach wie vor ist es trotzdem Teufelzeug so.
Ja, das. Was ich ganz
Fegefeuer ist kein Teufelzeug.
Das was ich ganz interessant finde, da haben wir, glaube ich, gar nicht drüber
gesprochen. Aber sowieso, der Teufel ist ja auch nicht der absolute Gegenspieler, weil er bestraft ja, laut Lore, bestraft er ja die Bösen. Damit tut er ja eigentlich auch irgendwo Gottes
ja, damit Dienst, tut er ja im Prinzip auch einen Dienst.
Ja.
Ne? Mal wieder die Griechen, habe ich erst vor ein paar Tagen jetzt gelesen. Die Vorstellung der christlichen Hölle, dass man in der Unterwelt gefoltert wird, kommt vermutlich, mal wieder, aus der griechischen Mythologie, weil da in der griechischen Mythologie gibt es keine klassische Hölle, aber da gibt es ja diese fiese Unterwelt, der Tartaros, ganz, ganz weit unten, wo verschiedene...
Ich festhält.
Ja, wo verschiedene Figuren von Göttern zu Strafen verurteilt waren, der Sisyphus und der Tantalos zum Beispiel. Und da soll so grob die Idee rausgekommen sein, da unten passieren böse Dinge mit euch. Ja.
In den tieferen Stockwerken.
Dann schreibt Excalibur zum zweiten, auch zur Hexenfolge, die Anwendung des Schwarzpulvers zusätzlich zum Scheiterhaufen hat einem mit Sicherheit auch manchmal den Kopf weggepustet. Allerdings wird die Anwendung im leider sehr schlechten Film Highlander Endgame, glaube ich war es, etwas anders dargestellt. Dort wird in einem Flashback Connors Mutter als Hexe verbrannt, da sie ja einen unsterblichen Sohn gebar. Ihr wird als Gnadenakt ein Beutel Schwarzpulver um den Hals gelegt. Dieser reißt ihr beim Entzünden die Kehle auf und sie ist sofort tot, spürt die Qual der Flammen also nicht. Etwas weniger spektakulär als umherfliegende Schädelknochen, trotzdem effektiv und vielleicht vergleichsweise gnädiger, als bis zur Bewusstlosigkeit gegrillt zu werden.
Also ich habe das ja damals erzählt mit diesen Säcken. Das mag durchaus stimmen. Also wie genau die Säcke da befüllt waren. Also ich habe von Fallberichten gelesen, dass denen die Rübe weggeflogen ist. Das hab ich da auch erzählt, dass ich da Berichte zugelesen habe.
Das wird jeder Form und Quantität wahrscheinlich gegeben haben.
Ja. Das ist so das Äquivalent von, wir haben einen Böller, lass den mal an Apfel binden, mal gucken, was passiert. So.
Also das Ding ist, es gab mit Sicherheit Hinrichtungen, wahrscheinlich sogar die meisten, bei denen das verwendet wurde, dass da halt der Hals weggeballert wurde. Man darf aber auch nicht vergessen, dass Highlander ein Hollywood-Film ist und die jetzt schlecht hingehen konnten und so einen Schädel wegsprengen konnten von der Mutter.
Wenn sie gewollt hätten, hätten sie das machen können.
Aber nicht zu der Zeit, dass erst der Highlander ist. Ne? Also heute, ja, HBO, ja. Aber Hollywood zu der Zeit, von wann ist Highlander? Anfang 90er, Ende 80er, sowas, ne?
Ich glaube 88, bin mir gerade auch nicht sicher. Aber muss man auch sagen, Highlander Endgame lag auch in der schlechtesten Videothek ganz hinten.
Ja, ja. Also das Ding ist, das wird wahrscheinlich in vielen Fällen so gewesen sein. Du darfst aber eben nicht vergessen, dass das Aufreißen, ich erinnere mich auch an diese Szene, das sieht relativ harmlos aus. Da muss also relativ wenig Schwarzpulver vermutlich drin gewesen sein und vor allem sehr gezielt gesetztes Schwarzpulver drin gewesen sein, dass es nur so ein bisschen die Kehle wegballert. Also Schwarzpulver hat jetzt, wenn es explodiert, nicht, oder generell explosive Stoffe haben jetzt für gewöhnlich nicht die Eigenschaft, genau in eine Richtung zu explodieren, wenn die einfach nur in einem Sack hängen. Also ich wäre da vorsichtig zu sagen, dass Highlander da an der Stelle richtig ist, vor allem Highlander-Dings.
Highlander ist halt Highlander.
Ich mag die übrigens.
Du, das wird's. Ich mag den ersten Highlander auch sehr, sehr gerne.
Ich mag gar keinen Highlander.
Die doof. Die Nummer
mit aber das ist mal ein anderes Thema.
Ich fand den ersten Highlander fand ich geil. Der war so schön Terminator-esk. Ja.
Ja. Die Nummer mit dem Schwarzpulver wird es in vielen Formen und Farben gegeben haben. Mal ist vielleicht auch gar nichts passiert und mal hat es das komplette. Die Rübe komplett weggeballert.
Aber du hast schon recht, ganz davon abgesehen, die Filmreihe ist für den Arsch. Die könnte eigentlich mal ein komplettes, geiles Reboot
machen. Müssen wir vielleicht mal eine Folge drüber machen, weil das ist schon nerdkulturell schon interessant. Mhm. Ich mochte die aber nie. Aber egal. Müssen wir mal.
Ich mag nur einen.
Highlander ist gefühlt aber tatsächlich so ein bisschen aus dem filmischen Popkulturkanon fast schon wieder raus verschwunden.
Nee, hat nie den Sprung geschafft.
Das ist wie so eine weirde, verschwommene Erinnerung von ganz früher so.
Highlander hat es auch nie geschafft. Highlander, alleine der erste Highlander-Film, ich weiß nicht mal, ob der im Kino lief, aber selbst wenn er mal im Kino lief, dann war der wie John Wick, das war ein darauf angelegter B-Movie.
Mhm. Ja, genau.
Der sollte ein B-Movie werden, aber selbst für ein B-Movie war der beschissen.
Ja, aber der hat es ja irgendwie so ins Gespräch geschafft, ne? Also es gibt ja auch immer wieder Referenzen in anderen Filmen und so. Also Highlander ist schon Thema.
Warum soll der es nicht ins Gespräch geschafft haben?
Daniel, der Zauberer
hat es auch nicht ins Gespräch geschafft. Im 20. Jahrhundert Leute, die sich in Trenchcoats mit Samurai-Schwertern, generell mit irgendwelchen Schwertern gegenseitig die Rübe abhauen und dann stärker werden als der andere. Alter, da spielt jeder Fünfjährige im Kindergarten.
Richtig, genau. Ja, stimmt. Ja.
Natürlich gerät das ins Gespräch, aber das ist doch geil.
Fand's irgendwie nicht so
die Prämisse cool. Von Highlander finde ich ziemlich geil. Können wir vielleicht wirklich mal eine Folge
drüber machen? Ja, müssen wir vielleicht mal eine Folge drüber machen.
Habe ich jetzt schon drüber nachgedacht. Warum eigentlich ein geiles Konzept so beschissen umgesetzt wurde? Ja, ich meine, ganz ehrlich, wer castet Christoph Lambert?
Ja, das sind so Punkte. Genau, deswegen habe ich darüber nachgedacht. Ich habe mir... Egal. Hey, ich habe mich mit Ramona Kamm nicht auf das Wort Mel Gibson und wir haben uns Fotos angeguckt von Typen mit langen Haaren, Schwertern in Kilten. Und wer könnte das gewesen sein, bis wir auf Mel Gibson kamen?
Hey, Tobi, wenn euch das anmacht. Ey, zu Highlander. Ey, ich bin auch kein Fan von Highlander. Ich sag nur eins, Soundtrack von Queen.
Who wants to live forever anymore?
Ja, das stimmt.
Who wants to live forever?
Ja, nichts sagt.
Kack- und Sachgeschichten, der Gesangspodcast.
Nichts bringt das Gefühl der schottischen Highlands so gut wieder wie Queen.
In der nächsten Folge Cats. Das Schlimmste, was Katzen widerfahren ist. Seit Hunden.
Ja.
Was ist das denn her?
Das war eine Filmkritik, ne, die irgendwo rumging.
Ja, das hat auch hier, wie heißt du denn? Ricky Gervais jetzt auch gesagt, der ja noch so schön meinte, Dean Judi Dench. Hat den Film aufs Härteste verteidigt oder gesagt, dafür wurde ich geboren, um diese Rolle zu spielen. Das war ja echt, wurdest du dazu geboren, auf dem Arsch zu sitzen und dir die Futter zu lecken?
Also da über den Film werden wir garantiert nie sprechen. Habt ihr den gesehen, liebe Hörer, oder habt ihr das mitbekommen? Cats, das verfilmte Musical.
Ich habe zu Beginn des Trailers gedacht, das wäre ein Horrorfilm.
Selten wurden, weil die Katzenmenschen so weird aussahen, selten in unserer Menschheitsgeschichte wurde ein Film so krass verrissen. Und da kommt die aus irgendeinem US, glaube ich, Film, ich glaube, es war sogar eine deutsche Zeitung, die das geschrieben hat. Cats, das Schlimmste, was Katzen je passiert ist, nach Hunden. Finde ich fantastisch, Alter.
Ja. Ich glaube immer auch, jeder Film, der so Leute wie, weiß ich nicht, Beyoncé, Miley Cyrus, Rihanna und solche Leute castet.
Ja, aber auch.
Die wissen, dass sie da Scheiße produzieren.
Ja, da ging es ja halt um die Hauptfigur, ne? Aber eben auch Leute wie Sir Ian McKellen oder eben Judi Dench. Mhm. Also das ist ja schon nicht unhochkarätig besetzt.
Ja, und vor allem gemacht von Tom Hopper.
Ja,
Tom Hopper hat geile Filme gemacht. Und das war doch eine Saufwette, Mann.
Was hat der so gemacht?
Ist von dem nicht Les Misérables?
Ja, stimmt. Also der ist so ein Musical-Film-Profi.
Der hat auch noch irgendwas.
King's Speech, ja.
Okay.
Ja. Warte mal, heißt der nicht Danny Hopper?
Nein, das ist der Schauspieler.
Naja, Leute, wir machen für heute langsam den Sack zu.
Nee, Moment, warte mal. Jetzt muss ich sagen, warte mal ganz kurz.
Wir haben uns gerade verzettelt, das müssen wir jetzt korrigieren.
Ja, das müssen wir wirklich korrigieren, da kriegen wir
reden. Ja, wir können es nicht auf uns sitzen lassen, dass wir irgendwas Falsches über Cats gesagt haben.
Nein, über
Hopper. Alter, der in der IMDb-Bewertung übrigens von 2,8.
Ja, Mann.
Tom Hooper heißt der übrigens, nicht Hopper. Und der hat The Danish Girl, Les Misérables und The King's Speech gemacht. Ja, der ist das, ja. Mhm. Und jetzt übrigens ist Dark Materials, großartige Serie, by the way. Also das ist eigentlich ein guter Typ, aber er hat auch Cats gemacht. Und Les Misérables war cool. Der war knapp eine Stunde zu lang, aber bis dann irgendwann der Bock aufgebraucht war und der Film dann noch eine Stunde ging, war der toll.
Letzte Worte. Ich würde tatsächlich für heute dann den Sack zumachen. spannende Hörermails gehabt. Heute schreibt uns euer Feedback, Kontaktformular auf kackundsach.de. Da auf der Webseite findet ihr auch Links zum Beispiel zu Patreon und Steady, die Crowdfunding-Dienste, wo ihr uns Geld, finanziell unterstützen könnt und ab $3 bzw. 3 Euro unseren Premium-Kanal mit Zusatzinhalten hören könnt. Ja, da
Einer von uns.
Wow. Da findet ihr auch einen Link zu eventim.de, wo ihr noch Tickets für unsere Tour ergattern könnt. In ein paar Tagen sind wir dann auch bei euch, also allerletzte Chance jetzt. Gebt uns eine Apple Podcast Rezension, die lesen wir auch vor in der nächsten regulären Folge dann. Ja, folgt uns bei Facebook und bei Instagram. Hören könnt ihr uns natürlich wie immer bei Spotify und in praktisch jeder Podcast-App eurer Wahl.
Genau.
Und wir machen nach der Tour dann bestimmt auch eine fette Nachbesprechung. Wir machen ja in jeder Folge den Hinweis auf unsere Tour. Ich hoffe, die verehrten Hörer nervt es nicht, aber wir machen es immer sehr kurz und auf den Punkt. Also wir labern euch nicht wie andere Podcasts jedes Mal eine halbe Stunde voll mit, was wir so auf der Tour erlebt haben und so weiter.
Das machen wir jetzt volle Pulle.
Das machen wir gesammelt hinterher in einer schönen Tourfolge. Wir machen für heute Feierabend, meine Lieben. Tobi, Richard und Fred sagen
Tschüss.